Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, die eine mit Blick in die Runde interessante Sendung zu werden verspricht. Man könnte auch sagen, auf die Operation Silberlocke folgt heute die Operation Silberrücken. Das könnte man sagen. Tun wir natürlich nicht, sondern begrüßen stattdessen zwei politische Journalistinnen, die, und das ist das Reizvolle daran, die Dinge sehr, sehr unterschiedlich sehen. Während Kerstin Münstermann sagt, ich hatte am Wahlabend so einen alten bundesrepublikanischen Impuls und dachte, schade um die FDP, sagt Anna Lehmann. Diese FDP in der derzeitigen Verfassung werde ich im Bundestag nicht vermissen. Christian Lindner sagt, sie ist zum Verhängnis geworden, dass er eine Gruppe von Ja-Sagern um sich geschart hat. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Ich freue mich sehr. Ja, und apropos FDP, mag ja sein, dass Alkohol keine Lösung ist, aber kein Alkohol ist es offenbar auch nicht. Zumindest nicht, wenn es so hart kommt wie für diesen Mann. Ich muss meinen Kater noch ein bisschen pflegen, hat er am Morgen nach der Wahl gesagt. Ich habe das Ergebnis bis heute Morgen begossen, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Es geht mir heute nicht gut. Die Frage ist nur, was haben diese vielen Getränke mit ihm gemacht? Er jedenfalls sagt, ich wollte es eigentlich nicht, aber mittlerweile denke ich ernsthaft darüber nach, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Weiß seine Frau schon davon. Herzlich willkommen, Wolfgang Kubicki. Ich freue mich sehr. Ja, und da sitzt der Mann, der mit seiner Partei Auferstehung gefeiert hat. Man könnte auch sagen, das größte Comeback seit Lazarus mindestens, hat mit seiner Linkspartei gegen jede Erwartung das Wunder geschafft, das der FDP leider vorenthalten blieb. 8,8%. Aber auch eine Nachricht, die ein bisschen untergegangen ist, obwohl sie, wie ich finde, wichtig ist. In seiner Thüringer Heimat holte die AfD, glaube ich, 7 Direktmandate, die Linke 1. Nicht irgendeins, sondern seins. 36,8% der Stimmen. Gratulation dazu. Und nicht nur Wolfgang Kubicki will wissen, wie hat er das? Wie haben Sie das bei der Linkspartei gemacht? Herzlich willkommen, Bodo Ramelow. Ich freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in diese Runde, Herr Kubicki. Vielleicht die erste Frage an Sie. Wann haben Sie am Montagmorgen gespürt, dass man sich dieses Ergebnis beim besten Willen nicht schön trinken kann?
Als ich gegen 3.30 Uhr ins Bett gegangen bin, habe ich festgestellt, dass ich am nächsten Morgen doch meinen Kater pflegen muss, trotz aller Versuche mit Medikamenten das noch einzudämmen. Aber das muss man einfach verstehen. Nach 35 Parlamentsjahren aus dem Parlament auszuscheiden, habe ich auch mit meinen Mitarbeitern noch, mit anderen Leuten noch Trauerarbeit geleistet am Anfang. Und so war es dann eben auch. So, lassen wir es jetzt auch stehen. Der Kater ist vorbei.
Ja, aber darf ich noch mal fragen, auch wenn es schmerzhaft ist, das geht Ihnen richtig nah, ne, merke ich gerade.
Ja, es geht mir persönlich nah, weil ich mir meinen Ausstieg aus dem Parlamentsbetrieb anders vorgestellt habe als so, weil ich mir auch nicht gewünscht hätte und nicht vorstellen konnte eigentlich, dass die FDP so schmählich aus dem Parlament hinausgewählt wird. Denn 4,3% ist das schlechteste Ergebnis, was wir seit Bestehen unserer Partei haben. Mhm. Das ist noch mal schlimmer, als mit 4,9 rauszugehen. Und die Analyse wird jetzt ein bisschen Zeit dauern. Wir haben eine ganze Reihe von Fehlern gemacht in der Vergangenheit, aber das ist jetzt müßig, das heute Abend alles aufklären zu wollen.
So viel Zeit haben wir auch gar nicht.
Ich glaube, dass die Debatte, nicht nur die wunderbaren Social-Media-Aktivitäten der Linkspartei oder von der AfD, sondern die Debatte über den Tabubruch von Friedrich Merz, sich auch Stimmen von der AfD zu holen mit einem Riesenaufwand, hat die Linke wieder zum antifaschistischen Schutzwall werden lassen. Das ist einer der Gründe, warum die auch so stark geworden sind.
Reden wir gleich nochmal drüber. Trotzdem nochmal persönlich die Frage, Herr Kubicki. Ich meine, man hat doch im Zweifel den Plan, selbstbestimmt da rauszugehen. Ja, man will ja nicht so einen Abgang.
Ich gehe morgen nach mehreren Wochen wieder in meine Kanzlei. Also ich falle ja nicht ins Bodenlose.
Nee, das meine ich nicht.
Aber man weiß in der Sekunde, man muss sich um mehrere hundert Mitarbeiter kümmern. Ich aus meinem Büro um 13 beispielsweise, mein eigenes Büro. Wir haben 150 Mitarbeiter in der Fraktion. Wir haben bei den Abgeordneten die dreifache Anzahl. Und die stehen natürlich plötzlich vor dem existenziellen Nichts. Denn am Ende des Monats März ist für die Bezahlung zu Ende. Und die brauchen jetzt alle eine neue Perspektive.
Mhm. Was war schlimmer, 2013 oder jetzt?
Das ist schwer zu vergleichen. Wir haben eine ganz andere politische Landschaft, aber ich glaube, jetzt war es schlimmer, weil die FDP noch nie so stark im Parlament war wie in dieser Legislaturperiode und weil wir auch eine Regierungsbeteiligung hatten, die am Anfang jedenfalls sehr euphorisch war, und in der Strecke ist dann was verloren gegangen. Also jetzt ist es nach meinem subjektiven Empfinden schlimmer als 2013.
Mhm. Christian Lindner hat ja relativ schnell klar gesagt, ich bin raus. Wie lange haben Sie überlegt?
Ich war an dem Abend subjektiv raus, weil ich mir gesagt habe, du bist jetzt 72 und irgendwie bist du auch nicht mehr die Zukunft der Partei. Und dann passiert das, was Robert Habeck auch gerade passiert. Urplötzlich kriegen sie eine Riesenanzahl von SMS und von WhatsApp. Du darfst nicht aufhören, du musst weitermachen. Robert Habeck hat, glaube ich, 250.000 Unterschriften unter eine Petition, dass er weitermachen soll. Der wird mit sich auch noch mal...
Wie viele haben Sie?
Ich habe mehrere hundert. Also es gibt keine Petition momentan. Wir können die vielleicht mal auflegen. Jetzt nicht rettet Kubicki oder so.
Vielleicht könnte Ramelow das
aber
machen.
Aber das war das so einfach. Wir haben mehrere hundert Mails, wirklich hunderte WhatsApp und SMS bekommen. Du musst weitermachen, sonst bricht die Partei auseinander. Und dann habe ich am Morgen gesagt, jetzt muss ich mal wirklich drüber nachdenken. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Aber ich bin sicher, dass wir eine vernünftige Lösung für die Partei finden, sich erstens neu aufzustellen und zweitens, was ja schwierig ist, bei den jetzt veränderten Strukturen, auch wieder Motivation zu schaffen und die Leute bei der Stange zu halten, auch neue Leute zu gewinnen.
Mhm. Sie sagten gerade einen interessanten Satz, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Da hat Kerstin Münster mal aufgehorcht und Anna Lehmann natürlich auch. Das ist das, was uns jetzt, ich habe mich jetzt langsam rangepirscht, aber jetzt sind wir genau an dem Punkt. Wo stehen Sie denn da gerade, Herr Kubicki?
Ich stehe mittendrin. Also Sie haben es angesprochen. Die persönliche Lebensbahn meiner Frau, meines sozialen Umfelds.
Lassen Sie uns einfach reden.
Heute Abend. Ja, ist klar. Also wir sind ja hier nicht in der Psychopathologie. Und selbstverständlich muss es unheimlich viele Gespräche geben, auch innerhalb der Partei. Denn es
was spricht dafür, was spricht dagegen?
Ja, zunächst spricht dafür erstens meine Beliebtheit, sowohl in der Partei als auch draußen, meine Bekanntheit, die Tatsache, dass ich zusammenhängende Sätze reden kann und auch Seele füllen kann. Die Erfahrung spricht dafür, logischerweise, weil es eine völlig andere Herangehensweise ist, ob Sie eine funktionierende Struktur auf Bundesebene haben oder nicht. Denn wir haben ab April nur noch die wenigen hauptamtlichen Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle der FDP und das ist der Rest der FDP auf Bundesebene. Und jetzt müssen Sie gucken. Halten Sie, wie gesagt, die Menschen bei der Stange? Können Sie die auch wieder motivieren neu? Und dazu bedarf es mehr als nur Wolfgang Kubicki.
Aber Sie wissen auch, wenn man den Hut quasi in den Ring wirft, dafür sind Sie Politprofi genug, langjähriger, dann haben Sie eigentlich ja schon gesagt, dass Sie es machen wollen. Denn ein Abwägen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann agiert ja so ähnlich und sagt, sie überlege noch, es würde sie gar nicht drängen, aber man könnte doch, also irgendwie scheint es da doch auf einen Duell hinauszulaufen. Weil sonst würde man gar nicht damit öffentlich hadern.
Sie war schneller am Überlegen als ich, aber dass wir überlegen alle, das ist doch sinnvoll. Also wenn ich was will, dann sage ich.
Aber ich überlege ja bei mir und dann teile ich mit, was
ich
mache.
In dem Moment, wo man als Politiker Ihrer Klasse laut überlegt, ist klar, dass man eigentlich seinen Hut in den Ring wirft. Da bin ich total bei Kerstin Münzmann. Oder Frau Lehmann, wie sehen Sie das?
Ich finde es erstmal bemerkenswert, dass Sie das getan haben, Herr Kubicki. Und ich meine das nicht hämisch oder so, sondern weil ich gerade das Gefühl habe, die FDP gleicht der Titan. Die untergeht. Die ersten Offiziere und der Kapitän sitzen alle schon in den Rettungsbooten und an Bord ist eigentlich niemand mehr übrig.
Der erste Offizier sitzt doch hier, würde ich sagen.
Und es gibt nicht gerade irgendwie einen Run auf dieses Amt des Parteivorsitzenden. Also wer zieht jetzt den Karren aus dem Dreck?
Also wir haben fast 70.000 Mitglieder, die auch warten darauf, ein Signal zu bekommen, wie geht's weiter.
Aber das Problem ist natürlich, Herr Kubicki, und dass Sie natürlich nicht für den Neuanfang stehen. Das wissen Sie wahrscheinlich auch selbst. Also Sie waren ja Man kann schon sagen, Teil des Teams, der die Titanic gegen den Eisblock gefahren hat. Also insofern ist es honorig, aber es ist nicht besonders. Man verbindet nicht so viel Hoffnung damit, dass es damit neu.
Frau Lebert, nur ganz kurz, bei der SPD lässt sich Klingbeil gerade zum Fraktionsvorsitzenden machen.
Und das ist auch unverständlich.
Das ist eine ähnliche Funktion, ähnlich tragende Rolle.
Die alle drei Spitzenkandidaten und Kanzlerkandidaten waren. Also das ist vielleicht auch ein Problem, warum die Mitte so abgestraft wurde bei der Wahl. Nämlich Grüne, SPD, FDP.
Darf ich da auch noch kurz antworten, weil ich das eine sehr interessante Herangehensweise finde. Denn Sie stampfen sozusagen neues Personal auch nicht so ohne weiteres aus dem Boden. Mhm. Und das braucht auch eine Struktur. Das braucht auch sozusagen eine... Es braucht jetzt mittlerweile etwas, was die Partei zusammenhält. Denn Sie schießen in der Gefahr, auseinanderzubrechen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das wollen, dass die FDP auseinanderbricht. Ich will das nicht. Nee, also. Und die meisten Führungsmenschen, die Führungsverantwortung tragen in den Ländern oder auch im Bund, wollen das auch nicht. Sie müssen sich überlegen, was ich verstehen kann. Johannes Vogel, Konstantin Kuhle müssen sich beruflich anders orientieren und stehen nicht zur Verfügung. Frau Stark-Watzinger erklärt, sie stehen nicht zur Verfügung. Christian Lindner erklärt, das steht zur Verfügung. Und jetzt fragt die Partei, wer denn sonst?
Ja, eben,
und jetzt erwarten Sie, dass wir uns ein Jahr mit der Frage beschäftigen, wie können wir eine Struktur wieder aufbauen, die FDP auch überlebensfähig hält.
Aber was ist das eigentlich?
Dass ich nicht die Zukunft der Partei bin, weiß ich selbst.
Mhm. Ja, also ich sag mal, das Wort Nachwuchshoffnung ist nicht das erste Wort, das einem
wenn,
einfällt.
Wenn Ihnen, aber wenn Ihnen sofort Kubicki, jemand einfällt, nicht, dann können wir darüber reden.
Das ist vielleicht
reden.
Auch Teil des Problems, dass die Partei es über Jahre hinweg versäumt hat, irgendwie hoffnungsvolle Figuren aufzubauen, insbesondere auf Frauen, die man nach vorne stellen kann.
Ja, auch das stimmt ja nicht. Das Problem ist nur, dass die jetzt alle aus den Mandaten raus sind. Wir haben Linda Teuteberg, wir haben Güde Jensen, wir haben jetzt hätten ja gehabt Frau Seehofer aus Bayern. Und Jens Teutrine, Max Mortos.
Da sind Sie schon wieder bei den Männern, ne? Also jetzt haben Sie genau drei Frauen aufgezählt.
Ja, ich könnte Ihnen
jetzt Frau Strack-Zimmermann hat er nicht aufgezählt. Ah, ja. Das fand ich interessant.
Ja, da wir in etwa der gleiche Jahrgang sind, glaube ich auch nicht, dass sie jetzt die Zukunft der Partei darstellt. Aber darauf kommt es jetzt momentan gar nicht
an.
Entscheidend ist, dass Sie einen Übergang moderieren können, der die Partei im Leben hält, der die Mitglieder motiviert. Und da bin ich sicher, das traue ich mir zu, weil ich das in der Vergangenheit schon mehrfach gemacht habe. Und das traue ich auch mit Agnes Strack-Zimmermann zu.
Ja. Und bei der Linken hat es ja mit dem Projekt Silberlocke ziemlich gut funktioniert. Das muss man jetzt einfach
nicht, also mal... Ich habe heute gelesen, also ich liebe diesen Humor. Nicht? Die Titanic hat geschrieben, Aktion Silberlocke war erfolgreich. Jetzt kommt es bei der FDP mit der Aktion Grauburgunder. Das finde ich auch eine tolle. Ich liebe
aber
diesen
mit
Humor.
Ihrem Gesicht.
Ja, ja.
Also, das war ein wunderbares Plakat. Ich habe darüber heute Morgen auch ziemlich lachen müssen.
Ja, ist doch herrlich.
Ja, ja, wir beide sind alt genug, um zu wissen, dass man mit dieser Form von Humor umgehen muss.
Also ich finde das auch... Das Markenzeichen Silberlocke war der Versuch in einer Situation, in der meine Partei verfestigt tot war. Also bei 3%. Das, was Herr Kubicki jetzt beschreibt für die FDP, da waren wir. Und ich habe vor sechs Monaten...
Vor wenigen Wochen.
Und Sie erinnern sich, ich habe vor sechs Monaten mein Amt abgewickelt, bin aus der Staatskanzlei ausgeschieden, habe eine Partei begleitet, die die herbste Niederlage in ihrem Bestehen hatte. Ich bin von 31% mit meiner Partei auf 13 runtergeknallt. Das sind alles Friktionen, auf die Herr Kubicki hinweist. Mhm. Mein Petitum an dem Abend war auch, ich möchte A, demokratisch einen Übergang in Thüringen, der uns keine Bilder verschafft, wie sie die AfD schon bei der Konstituierung des Parlaments provoziert hat. Und ich wollte, dass der Übergang zum neuen Ministerpräsidenten einer ist, der auch deutlich macht, die Demokraten halten zusammen. Und umgekehrt, als Mensch, der Verantwortung trägt, mit den jungen Leuten zusammen, dafür sorgen, dass man die Partei zusammenhält. Das, was Herr Kubicki sagt. Das war vor sechs Monaten. Und die Mission Silberlocke ist gestartet worden in dem Moment, wo wir verfestigt bei 3% gelegen haben. Und wenn wir da noch ein paar Wochen gelegen hätten, wären wir bei der Berichterstattung über die Parteien, die relevant sind, nirgends mehr vorgekommen. Und deswegen hat die Witzigkeit oder die Leichtigkeit, mit der die drei alten Herren, ich sage immer der Seniorenexpress, sich eingemischt hat, aber in der Kombination zu jungen Leuten. Denn das, was wir gemacht haben, war ein junger Wahlkampf. Und ich habe ganz viel gelernt, weil das eine Welt ist, mit der ich gar nichts zu tun hatte. Also TikTok wäre freiwillig nicht mehr meine Welt gewesen. Und die jungen Leute haben mich mitgenommen, haben es mir ermöglicht. Sie haben mir auch gezeigt, dass man damit gut umgehen kann. Aber die Grenzlinie war zwischen lustig und lächerlich. Und das ist ein schmaler Grat.
Gehende auch Frage an Sie beide. Da gehen ja auch, Sie haben so schön gesagt, dieser bundesrepublikanische Impuls, der kam da in mir hoch. Geht da gerade was zu Ende, was sozusagen so lange wirklich DNA auch dieses Landes war?
Ich finde schon. Ich finde, in der parlamentarischen Demokratie braucht es eine liberale Stimme. Das war auch DNA dieses Landes sozusagen. Und ich finde schon, ich war auch überrascht. Ich dachte, die FDP wird es noch mal knapp schaffen. Die 4,3 tatsächlich, es ging ja an dem Abend dann auch immer weiter runter. Und die Gesichter wurden immer länger, genau. Mhm. Aber das ist aus meiner Sicht auch, obwohl ich es bedauere für das Land, aber ich finde, es ist die Quittung für eine Opposition in der Regierung und eine Quittung dann für einen sehr, ich weiß auch nicht, so ein Wahlkampf, der so verbittert geführt wurde in einer gewissen Weise. Also ich fand die Kampagne nicht gut. Christian Lindner war irgendwie in einer gewissen Weise auserzählt und hatte ich schon das Gefühl, da geht was verloren. Dann Marco Buschmann, Ex-Justizminister, da wurde dann Generalsekretär. Also da sind auch so personell, da war eben auch kein Neuaufbruch. Dann hat man in der Fraktion komisch agiert beim Thema Friedrich Merz, Entschließungsanträge mit der AfD, hat hat tatsächlich, glaube ich, auch der Linken also wirklich nochmal wahnsinnig
Luft
genutzt, weil da einfach dann die Fronten klar waren. Aber da hat die FDP ja auch gehadert und dann am Ende mit abgestimmt, aber doch nur mit halbem Herzen und so. Also da ist einfach sehr viel falsch gemacht worden.
Bevor wir das gleich ein bisschen analysieren, Herr Kubicki, Sie dürfen gleich, aber weil wir ihn gerade da hinten sehen, wie sehen Sie in dem Zusammenhang den Abgang von Christian Lindner? Kann man das so machen? Sollte man das so machen? Wenn man, und jetzt kommt der entscheidende Teil der Frage, wenn man die Partei so sehr auf sich zugeschnitten hat, dass die FDP in Wahrheit, also Markus Feldenkirchen, ein Kollege vom Spiegel, saß vor Jahren schon mal hier und sagte, es ist einfach die Christian-Lindner-Partei. Das ist das, was aus der FDP geworden ist. Das war ein bisschen zugespitzt. Aber im Kern hat er recht. Auch viele Namen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben, die kennt man so nicht. Und außer einer Medienlogik heraus verstehe ich total, dass Sie jetzt sagen, ich muss darüber nachdenken, das zu machen. Weil Sie sind derjenige, den man kennt, den man im Zweifel auch einlädt und so weiter. Da ist versäumt worden, neue Gesichter wirklich aufzubauen. Und ja, wenn man in der Situation ist, ist es dann in Ordnung, so einfach zu gehen?
Also zunächst einmal muss ich feststellen, Christian Lindner ist der am längsten amtierende Parteivorsitzende, den die FDP seit Bestehen der Republik hatte. Auch das Team Kubicki-Lindner, wir haben zusammen angefangen. Er hat bedauerlicherweise jetzt vor mir aufgehört. Ich kann das persönlich nachvollziehen, weil ja die letzten Wochen und Monate extrem viel auf seinen Schultern lag und extrem viel über ihn auch geschrieben und gesagt worden ist.
Ganz frei von Häme und von Wertung.
Bisschen in den persönlichen Bereich. Das ist das ist keine Verbitterung gewesen, sondern für ihn auch ein Schlussstrich. Er hat gesagt, ich bin 25 Jahre im Parlament, ich habe das so lange gemacht, jetzt sollen die anderen, weil es ja nicht stimmt, dass es keinen Widerspruch geben konnte, die auch immer innerparteilich widersprochen haben, jetzt sollen die das doch mal machen, wenn sie glauben, sie können es besser. Also ich kann das menschlich nachvollziehen und ich bin der Letzte, der Christian Lindner in irgendeiner Form nachsagen will, er habe sich vom Acker gemacht oder weggeschlichen. Das Entscheidende ist nur, an dem Montag danach erklären urplötzlich alle stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden außer mir, dass sie nicht mehr dabei sind. Ja. Es erklären alle Leute, von denen ich geglaubt habe, sie prägen das Bild der Zukunft der Partei, dass sie bedauerlicherweise, weil sie es beruflich orientieren sollen, nicht mehr dabei sind. Was soll eine Partei erwarten, wenn jetzt alle erklären, wir sind nicht mehr dabei? Was soll passieren, außer das Chaos
ausbricht? Was halten Sie davon, von diesem Verhalten? Ich meine, Kuhle, Vogel, all die Leute, die ja hier auch gelegentlich saßen.
Die müssen jetzt in einen Beruf. Konstantin Kuhle muss in eine Anwaltskanzlei. Johannes Vogel muss zurück zur Bundesagentur für Arbeit, weil sie ja keine Perspektive mehr im Parlament haben. Sie haben das Mandat verloren. Also das, was ihre bisher sichere Basis war, ist weg. Sie müssen sich zeitlich anders orientieren. Bei mir ist es so, ich habe eine eigene Kanzlei, Timeless Lames habe ich immer noch gearbeitet. Mich trifft das deutlich weniger existenziell als die anderen. Das muss man einfach verstehen.
Das ist total nett, dass Sie sich da vor Christian Lindner werfen, aber ich fand das maximal verantwortungslos. Sie haben selber geschildert, was los ist. Also 150 Mitarbeiter ohne Job, die vor dem Nichts stehen und so. Und dann muss der eine in seine Kanzlei, der andere muss zurück in seinen alten Job. Also ich finde, das spiegelt genau das wieder, was die FDP die ganze Zeit demonstriert hat. Ja, sie ist nicht also die Partei der Eigenverantwortung, sie ist die Partei des Eigennutzes.
Darf ich mal sagen, dass dieses FDP-Bashing nichts mehr nützt? Die Wahl ist gelaufen.
Nein,
und ich könnte jetzt genauso gut sagen, alle drei Ampelparteien haben dramatisch verloren.
Sie werden sich vielleicht wundern, aber ich finde auch, dass es eine starke liberale Kraft braucht.
Ja.
Und mir wäre es tausendmal lieber gewesen, wenn die AfD aus dem Parlament geflogen wäre als die FDP. Also da sind wir uns ja einig. Aber es braucht eben eine starke liberale Kraft, die mehr ist als die Partei der Besserverdienten und der Wohlstandsverwöhnten. Also ich kann da nur Gerhard Baum, der kürzlich leider verstorben ist, zitieren, der sagt, es braucht eine starke liberale Partei. Aber das muss eine Kraft der Bürgerrechte sein. Das muss eine, die auch für Klimaschutz steht.
Das müssen Sie mir jetzt nicht sagen. Also wenn jemand für Bürgerrechte gekämpft hat in seinem Leben, dann war ich das. Bis hinein in die
Corona-Pandemie. Und das darf keine Klientelpartei für Reiche sein. Und genau diesen Kurs, diesen staatsverachtenden, muss man ja sagen, libertären Kurs, den hat die FDP zum Schluss eingeschlagen. Und man muss sagen, sie ist einfach an sich selbst gescheitert.
Aber darf ich mal sagen, dass das, was Sie jetzt über die FDP sagen, Sie vielleicht mal auch über die Sozialdemokraten sagen müssten. Die sind dann das historisch schlecht.
Aber die sitzen heute nicht hier. Aber verstehe, dass Sie das anfassen.
Nein, ich muss hier von der SPD. Die FDP ist schuld, weil sie Opposition in der Regierung war. Was Quatsch ist, weil es ohne die FDP gar keine Regierung gegeben hätte. Muss man wissen. Alle drei Ampelparteien haben dramatisch verloren. Selbst Robert Habeck, von dem alle geglaubt haben, dass es jetzt der Bündniskanzler übers Wasser laufen kann, hat dramatisch verloren. Dafür gibt es eine andere Erklärung als die. Die FDP ist schuld. Die Ampel war die unbeliebste Koalition, die das Land je hatte.
Also hat sich das ganze Theater gelohnt für Sie?
Ich wäre, das wissen Sie ja, schon viel früher ausgestiegen, weil klar war, wir finden keine gemeinsame Grundlage mehr in wesentlichen politischen Fragen. Wenn Sie keine gemeinsame Grundlage mehr haben, das kennen Sie vielleicht auch aus einer privaten Beziehung, dann macht es manchmal Sinn, sie zu beenden, anstatt sich längere Zeit die Augen auszupatzen.
Es war ja für den Montag noch eine Fraktionssitzung angesagt, die wurde dann abgesagt. Heute hatten Sie eine Fraktionssitzung und dann war Christian Lindner schon nicht mehr da und der hat ja für die Partei ganz viele, hat sie zurück in den Bundestag geführt, ganz viele Verdienste. Aber dieses Flirten, Liebäugeln mit einem Bruch der Regierung, Herbst der Entscheidung, das war auch so ein Wort des Wahlkampfs. Ja. Das
klingen bei Woche der Entscheidung.
Ja, aber Herbst der Entscheidung war zuerst.
D-Day, offene Feldschlacht, D-Day, alles
genau,
das.
Also, ja. Und das ist Ihnen nicht bekommen als Partei. Ja, und das ist schon total dramatisch, weil das hat man ja sehen können. Also, dass das nicht ankam.
Also, in allen Medien konnten Sie lesen, nicht, dass es in der Woche zu Entscheidungen kommen muss. Bei mir können Sie lesen, dass ich ab Februar 2024 gesagt
habe. Herbst der Entscheidung, hat Christian Lindner gesagt, aber gut.
Ja, er hatte ja noch die Hoffnung, dass man sich auch noch auf eine gemeinsame Grundlage einigen kann. Diese Hoffnung hatte ich schon nicht mehr. Seit Februar 2024 habe ich immer wieder öffentlich erklärt, wir müssen eine gemeinsame Grundlage finden. Haben wir sie nicht mehr, ist diese Koalition zu Ende. Und dann bin ich mir gefragt, Herr Kollege, wie lange geben Sie denn noch? Ich habe gesagt, Mensch, wir haben noch 14 Tage, 3 Wochen Zeit, um eine gemeinsame Grundlage zu finden. Dann kam der Wechsel von Nuripur und Ricarda Lang auf die anderen. Da habe ich gesagt, jetzt müssen wir noch ein bisschen dazugeben. Ich wurde jede Woche angerufen, wann ist es denn endlich soweit? Dann habe ich gesagt, Leute, wir müssen uns
Geduld.
Wir haben neue Leute. Vielleicht kommen wir mit dem besser zurecht, mit den anderen. Aber dass diese Koalition am Ende war, kann niemand überraschen. Das hat die Taz geschrieben, das hat die Rheinische Post geschrieben, das hat die FAZ geschrieben.
Herr
diese Kubicki, Koalition hat keine Perspektive.
Herr Kubicki, darf ich einmal fragen, war Ihnen klar, dass da was jetzt gründlich schief geht, auch für die FDP?
Ja, sicher.
In dieser letzten Abstimmung, meine ich jetzt. Als Sie plötzlich nicht mehr die Kraft hatten, als es um die Abstimmung, das Abstimmungsverhalten von CDU und AfD ging und Sie plötzlich nicht mehr, also die Parteiführung, Christian Lindner, Sie offenbar auch nicht die Kraft hatten, Christian Dürr auch nicht, die Kraft hatten, ihre Leute hinter sich zu bringen.
Herr Lanz, das Erste ist, wir konnten feststellen, dass am Tag vor dem Bruch der Koalition die FDP bei Forschungsgruppe Wahlen bei 3% stand. Und eine Woche später, nach dem Bruch der Koalition, waren wir bei 5%. Dann kam die Diskussion über das D-Day-Papier und die Zuverlässigkeit der FDP. Ich will das im Einzelnen gar nicht sagen.
Damit hätte
man anders umgehen können.
Was heißt das?
Ich bin ja mit dem offensiv umgegangen und gesagt, ich wollte diese Koalition nicht mehr. Ich brauche kein Papier von irgendeinem Mitarbeiter, der mir aufschreibt, wie man Koalition begründet oder wie man sie beendet. Also
Aber wie hätte man denn umgehen müssen damit?
Die Idee von Journalisten, dass man Mitarbeiter hat, die einem aufschreiben, ein Szenario, wird der Ramelow bestätigen, die ist absurd. Das entscheiden wir immer noch selbst. Und das sind logisch.
Ja, entschuldige bitte, das haben nicht Journalisten erfunden, das hat Christian Lindner uns weismachen wollen.
Dass er selbst entscheidet?
Nein, der hat gesagt, das war irgendein Mitarbeiter, das war die zweite, dritte Reihe. Habe ich nicht zur Kenntnis genommen. Entschuldigung, nicht meine Worte, nicht die Erfindung von Frau Lehmann oder auch nicht die von Frau Münstermann.
Ich wollte nur mal sagen, also
nee, Herr Kubicki, bitte, einmal. Das heißt, Sie sagen, das war...
Ich kannte es nicht, ich habe es auch nicht zur Kenntnis genommen.
Aber Sie gehen davon aus, dass Christian Lindner es selbstverständlich kannte, weil Sie sagten gerade, natürlich entscheiden wir das immer noch selbst.
Ja, noch einmal, die Überlegung, man braucht ein D-Day-Papier, um eine Koalition zu beenden, finde ich absurd. Und das, was daraus gemacht
wurde... Also Lindner kannte es doch.
Nein, das weiß ich nicht. Müssen Sie ihn fragen, nicht mich. Also ich arbeite mit ihm seit fast zwölf Jahren zusammen. Ich glaube ihm, wenn er sagt, er hat es nicht zur Kenntnis genommen. Was soll ich damit machen?
Herr Kubicki, wir können noch mal 2 Minuten zurückspulen. Da haben Sie gerade gesagt, das entscheiden wir immer noch selber. Natürlich wissen wir, was da läuft. Und natürlich ist das, was alle immer dachten. Das heißt, Sie sagten gerade noch einen zweiten interessanten Satz, ich wäre anders damit umgegangen. Hätte man einfach sagen müssen, pass auf, ja, das ist auf unserem Mist gewachsen, Ramelow nickt gerade, haben uns so überlegt.
Also ich bin hier, stehen wir. Ich bin sicher, dass
statt zu sagen, Partei der Eigenverantwortung,
ich wäre damit offensiv umgegangen, hätte gesagt, wir haben festgestellt, es geht nicht weiter und deshalb hatten wir uns entschieden, wir steigen aus und das ist genau das gleiche Szenario, was der Kanzler auch hatte. Der hat sich auch nicht spontan am Mittwoch dahingestellt und eine von drei Reden gehalten.
Die haben doch nicht den Versuch gemacht, es so aussehen zu lassen, als würden sie sozusagen von anderen rausgeschmissen werden, sondern sie haben ja den Versuch gemacht, es anderen sozusagen in die Schuhe zu schieben nach dem Motto, wir sind das Opfer, aber, und das war der zweite wichtige Teil der Erzählung, wir machen es für Deutschland.
Also
und das hat Ihnen keiner geglaubt.
Sie fragen, also Noch einmal, das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Freien Demokraten ist während dieser Ampelkoalition von 11,5% auf 3% geschmolzen. Das heißt, wir haben einen wesentlichen Teil unserer Wählerinnen und Wähler mit der Rolle der FDP in der Ampel verprellt. Das Vertrauen ist, nachdem der Bruch da war, und zwar aus irgendwelchen Gründen, urplötzlich wieder stärker geworden. Und es hat sich dann anschließend mit der Erzählung, die FDP ist eine unzuverlässige Partei, wieder dramatisch nach unten bewegt, weil die Aufräumarbeiten nach dieser Diskussion über die D-Papier alle Kräfte gebunden haben. So, dann hatten wir die Situation, dass es, konnten wir feststellen, langsam wieder nach oben ging, nach Weihnachten im neuen Jahr. Mhm. Und dann kam der 29. und 31. Januar. Und jetzt ist die spannende Frage, was ist da passiert? Und dann sage ich, egal wie wir abgestimmt haben, es hätte nie der Eindruck entstehen dürfen, wir stimmen nicht geschlossen da. Weil in einer Wahlkampfsituation, in der so viel Emotion auch eine Rolle spielt, ist das einzige Fund, was sie haben, um Vertrauen wieder zu gewinnen bei Wählerinnen und Wählern, die meinen das ernst mit dem, was sie tun, dass sie geschlossen auftreten. Und dieses Bild, ich kann mich noch daran erinnern, wie Friedrich Merz die Pressekonferenz gibt und ihm der Zettel rübergereicht wird, dass es 23 FDP-Abgeordnete waren, die nicht mitgestimmt haben und seine Mundwinkel nach oben gehen. Weil urplötzlich klar war, er kann das Narrativ, es lag nicht an uns, sondern an den anderen, das kann er nun verbreiten und deshalb die Kampagne fahren nieder mit der FDP. Es ist so, wie es ist. Und ich sage noch einmal, meine Lernerfahrung aus meinen politischen
Sie Aktivitäten. Sagen, Merz fand das hat ihm gut gepasst. Hat ihm gut den Kram gepasst.
Die Tatsache, dass er sagen könnte, es war mehr von der FDP als von uns, hat ihm richtig gut gepasst. Logischerweise. Also ich würde, wenn ich mehr Merz wäre, mich auch darüber freuen, dass das Narrativ an mir vorbeigeht. Ja. Es waren die Merkelianer, die das verhindert
haben. Und die Frage, war es ein Fehler, mit Merz zu stimmen oder war das richtig?
Auch darüber.
Und mit der AfD.
Das ist ja die entscheidende Frage. Auch darüber muss jeder seinen eigenen Gedanken machen.
Ich frage Sie, Herr Kubicki.
Ich glaube, dass ich würde meine politischen Aktivitäten nie davon abhängig machen, was andere denken oder tun. Nie. Und ich würde immer Sachen, die ich inhaltlich für richtig halte, wenn eine demokratische Fraktion das einbringt, dem würde ich immer zustimmen. Und wohin begeben wir uns jetzt auch im neuen Parlament? Also was machen wir denn, wenn nicht sicher ist, ob alle Sozialdemokraten jetzt den Kanzler mitwählen? Es sind ja nur ganz wenige Stimmen und die AfD sagt, wir wählen ihn einfach mit. Sagen wir dann lassen wir das jetzt? Also wir begeben uns mittlerweile in eine Falle.
Sie wissen, dass der Unterschied ist. Entweder es gibt eine Mehrheit der demokratischen Parteien oder man kriegt die Mehrheit nur, wenn man eine in Teilen rechtsextreme Partei mit einbindet.
Sie sagen mit einem. Also ich habe die Frage mal gestellt, was wäre gewesen, wenn an dem Tag die AfD gesagt hätte, wir stimmen dem nicht zu. Hätten dann Grüne und Rote, wir hatten das ja zweimal anschließend, hätten dann Grüne und Rote gesagt, wir auch nicht, dann hätten sie nämlich eine Mehrheit gegen Union und FDP hergestellt mit der AfD. Das ist in derselben Nacht nochmal passiert, dass eine Mehrheit hergestellt worden ist gegen Union und FDP, als es um die Ukraine-Hilfe ging. Aber in derselben Nacht nochmal. Und später auch nochmal, bei der Ukraine-Hilfe in der Freitagsentscheidung, haben die Grünen und die Roten sich enthalten.
Ja, aber ganz ehrlich,
mit der AfD keine Mehrheit herstellen wollen.
Ich weiß, das Migrationsthema, das ist Ihr Triggerthema. Hm. Aber als liberal denkender Mensch ist ja die Idee, dass man gemeinsam, also dass Friedrich Merz sich da verrannt hat, weil er einmal die Trump-Position irgendwie übernehmen wollte, per Dekret quasi eine Richtungsentscheidung durchzusetzen. Er hat das Richtlinienkompetenz genannt im Wahlkampf. Das hat ihm offenbar auch nicht genutzt, sonst wäre das Ergebnis der Union nicht so, wie es ist mit 28,5. Aber dass man als liberale Partei da nicht zuckt und denkt sich, um Gottes Willen, wenn der sich da verrennt, dann soll er sich verrennen. Wir sind beim Thema Migration klar, aber auf keinen Fall unterstützen wir Entschließungsanträge, die zu nichts führen und machen uns mit da zum Handlanger und nehmen das Feigsten der AfD, Bernd Baumann, in der Gedenkwoche des Bundestages an den Holocaust. Und ich bin nicht in der Partei von Bodo Ramelow, aber das hat mich... Also da war ich wirklich, wirklich baff. Und ich glaube, dass Sie das gemerkt haben, dass Christian Lindner das gemerkt hat, denn das Verhalten dann am Freitag, der Versuch von Christian Dürr, nochmal irgendwie eine sozusagen nochmal Beratung der Demokraten untereinander, das war ja honorig und hilfreich. Es kam nur zu spät, weil am Mittwoch war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und da war ich wirklich entsetzt. Also ich glaube, den Liberalen hätte es gut angestanden, aufzustehen und zu sagen, lieber Friedrich Merz, nicht mit uns, so nicht.
Darf ich an der Stelle einfach sagen, warum es mich geschmerzt hat? Weil es genau 5 Jahre nach der Kemmerich-Wahl in Thüringen war. Darf ich als Betroffener einfach sagen, dass ich das alles schon mal durchlebt habe? Dass ein Freidemokrat sich wählen lässt und die CDU so tut, als hätte sie gar nicht geahnt, was da passiert. Und der FDP-Mann sagt, ich bin Antifaschist. Ich bin zwar mit den Stimmen der AfD gewählt worden, und wir saßen da und in einer Situation, wo ich gesagt habe, ja, er hat jetzt eine Stimme mehr, er ist vereidigt worden, er hat Ja gesagt und dann hat er nicht mal Minister berufen, er hat kein Kabinett gebildet. Dann war das Land regierungslos. Das erste Mal in Deutschland durch einen FDP-Mann. Und ich hatte die große Hoffnung, dass hinterher die demokratischen Parteien eine Lehre daraus ziehen, tatsächlich miteinander zu vereinbaren, dass keiner gegen keinen eine Mehrheit versucht zu erreichen, die nur durch die AfD zu erreichen ist. Und deswegen habe ich das
Friedrich Merz ja im November auch so gesagt.
Ja, und das ist der Punkt, warum ich sage, ich würde jetzt weniger auf Herrn Kubicki rumhacken, emotional, sondern die Frage stellen, warum Herr Merz sich so verhalten hat. Also nach dem, was wir in Thüringen durch hatten. Und ich habe mich bemüht, 5 Jahre später als Demokrat den anderen Demokraten die Hand zu geben und mit erhobenem Haupt mit allen zusammenzustehen, auch wenn ich mein Amt dabei aufgegeben habe. Und es gibt wenige, glaube ich, Landesministerpräsidenten, die sagen können, dass sie mit ihrer Stimme den anderen zum Amt verholfen haben. Ich habe faktisch mich selber abgewählt, um dem Land zu dienen und der Demokratie zu dienen. Und deswegen hat mich dieser Holocaust-Gedenktag tief getroffen. Und das Verhalten von Herrn Merz ist es, das ich am meisten kritisiere. Mhm. Und an der Stelle war ich sehr irritiert, dass wir wieder in so einer Endlosschleife sind, dass wir uns nicht klar werden, dass das, was er gesagt hat, und er hat es vor dem Parlament gesagt, er hat deutlich gesagt, mit denen da werde ich nie etwas machen.
Ja.
Und diese Provokation, das dann darauf ankommen zu lassen, und da habe ich weniger Fragen an die FDP.
Hackt auch keiner auf Wolfgang Kubicki rum. Ich würde nur gerne verstehen.
Das darf man gerne, ich bin das
gehört. Nee, um Gottes Willen, nein, aber es ist kein Rumhacken. Ich finde, es ist ja eher eine sehr nachdenkliche Zeit. Ich würde nur gerne von Ihnen eine Frage noch beantwortet haben, Herr Kubicki. War das aus heutiger Sicht, aus heutiger Perspektive, nachdem dann auch plötzlich klar wurde, hatte das Gefühl, auch in der CDU hatten das viele für sich nicht so richtig klar. Das hat man ja gemerkt. Erst war die Geschlossenheit sehr, sehr groß und dann bröckelte das plötzlich. Und plötzlich gingen Leute auf die Straße und plötzlich setzte ein großes Nachdenken ein. Und ich fand, das führte auch alles zu einem Moment der Klarheit. Und man hatte noch mal ein paar Dinge dann genauer auf dem Radar. Würden Sie heute aus heutiger Perspektive sagen, da haben wir einen Fehler gemacht? Mit der AfD zu stimmen.
Ich würde wir haben nicht mit der AfD gestimmt, sondern wir haben einem Antrag der Union.
Sie persönlich haben ja mitgestimmt.
Ja, sicher. Also am Freitag war es innerlich unsere Position. Position der Freien Demokraten der Sozialdemokraten in Brandenburg, Teil ihres Wahlprogramms. Wir müssen uns doch alle mal die Frage stellen, was war die Konsequenz daraus? Meine Rede im Deutschen Bundestag ist von Freitag, ist von 5 Millionen Menschen gesehen worden, weil es die Leute emotional berührt hat. Und ich glaube, dass die Debatte verschärft worden ist von den Sozialdemokraten, obwohl sie gar nicht wussten, was sie damit anrichten. Diese Aussage von Mützenich, sie haben das Tor zur Hölle geöffnet, habe ich gesagt, das wird den Sozialdemokraten auf die Füße fallen. Genau das ist passiert. Die AfD ist nicht kleiner geworden, sondern stark. Die Linke hat wirklich wieder Luft unter die Federn gekriegt als antifaschistischer Schutzwall und auch antikapitalistische Formation.
Ich verstehe das alles. Aber Herr Kubicki, nochmal an Sie ganz
persönlich. Die Grünen haben verloren, die geglaubt haben, sie gewinnen dabei. Ja. Die Frage ist doch, was passiert in dieser Gesellschaft? Ich glaube nicht, dass diese Position
dazu beiträgt. Herr Kubicki, aber genau deswegen stelle ich diese Frage. Sie als reflektierter Mensch mit 72 Jahren, Sie haben selber darauf
hingewiesen. Ich habe für die Geschlossenheit meiner Partei, meiner Fraktion gestimmt, definitiv.
Genau, aber würden Sie das nochmal so machen, ist die Frage.
Ich würde nochmal für die Geschlossenheit meiner Fraktion stimmen,
wenn ich wüsste,
dass sie geschlossen ist.
Ja. Würden Sie nochmal an einer Abstimmung zustimmen, von der Sie wissen, die kommt jetzt nur mit der Mehrheit der AfD zustande?
In die Verlegenheit komme ich ja nicht. Ich bin ja nicht mehr im Parlament.
Nein, aber Herr Kubicki, Sie verstehen schon ganz genau den Sinn meiner Frage.
Ich verstehe, was Sie meinen. Ich kann nicht sagen nie. Herr Kubicki, bitte.
Es geht nicht darum, irgendeinen schwarzen Peter irgendwo hinzuschieben. Es geht nur darum zu verstehen, was hat das gemacht, dieses Ereignis? Was hat das ausgelöst?
Das hat die Polarisierung in der Gesellschaft deutlich verstärkt. Dramatisch verstärkt. Und das Problem.
Und deswegen würden Sie es nochmal so machen oder nicht nochmal so machen?
Ich würde immer versuchen, die Polarisierung zurückzuschrauben. Die Polarisierung hilft der AfD.
Aber nochmal, das heißt, Sie würden es nicht mehr so machen?
Wenn ich das Abstimmungsergebnis meiner Fraktion vorher gekannt hätte, hätte ich das nicht so gemacht, sondern mich dafür eingesetzt, mit anderen auch, dass wir zu einer geschlossenen Haltung kommen.
Also ein Nachdenken nehme ich da wahr.
Ja, das ist schon am Tag passiert. Das kann ich ja sagen, weil es bestätigt werden kann. Ich habe gesagt, bevor das Abstimmungsergebnis da war, war noch eine halbe Stunde Unterbrechung. Da saß ich bei unserer Fraktion und sage, Gott gebe.
Aber es geht ja,
Gott gebe das mehr.
Aber da ging es ja mehr als um darauf will ich hinaus, das verstehen Sie auch genau. Da geht es ja nicht um irgendeine Abstimmung und irgendeine Geschlossenheit. Da geht es um weit mehr als Parteitaktik und Parteilogik. Da geht es schon auch um die Frage, wo stehst du selber, ganz persönlich?
Ja, also ich stehe jetzt nicht auf einen antifaschistischen Schutzwall, aber jedenfalls stehe ich in der Situation, dass ich die AfD so klein wie möglich machen will. So einfach ist das.
Aber im Kern, Herr Kubicki, und das ist der Punkt, das, was Friedrich Merz in Gang gesetzt hat, war eine Abstimmung, die er nur, und zwar nur, mit der AfD gewinnen konnte. Und am Ende hat Friedrich Merz euch alle vorgeführt. Alle. Weil am Ende ist die Demokratie...
Können Sie dem zustimmen, Herr Kubicki?
Ich kenne die tiefere Motivlage von Friedrich Merz nicht. Wahrscheinlich wollte er endlich mal Entschlossenheit demonstrieren. Ja, und zwar in der Sache, kostet es, was es wolle.
Ja, aber Sie nicht sagen,
weil wir
den Menschen nicht mehr erklären
können, dass
wir
der
Sache Sekunde also, Richtiges nicht verabschieden, weil möglicherweise die AfD schon. Das können Sie draußen nicht mehr erklären.
Okay, Herr Ramelow war noch nicht fertig.
Die Zerrissenheit der FDP, die Zerrissenheit auch in der CDU.
Genau.
Am Mittwoch hat noch Frau Tillmann aus Thüringen dagegen gestimmt. Die war die einzige CDU-Abgeordnete, weil sie nämlich ein Kind, sich um ein Flüchtlingskind gekümmert hat, persönlich bis heute die Verantwortung dort übernommen hat und gesagt hat, das geht so nicht. Und am Ende hat es das Ansehen des Parlaments herabgewürdigt in der Art und Weise, wie Friedrich Merz es provoziert hat. Und die Reaktion, entschuldigen Sie, die Reaktion, die er jetzt macht, also jetzt die Omas gegen rechts anzugreifen, die NGOs anzugreifen, also die gleiche Framing wie die AfD jetzt in das Parlament einzubringen und gegenüber denen jetzt auf einmal klare Kante zeigen will, die da draußen demonstriert haben. Das habe ich schon an dem Abend in Thüringen erlebt. Da gab es sehr viele Demonstranten, die da waren, weil Merz in Thüringen seinen Auftritt hatte. Und da sind auch die, die draußen standen. Und das sind die Menschen, die vor 5 Jahren auch in ganz Deutschland auf der Straße standen und gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass wir ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag, wo vorne alle erstmal die Gedenkreden gehalten haben, hinterher so getan wird, als wenn das alles keine Rolle spielt. Und da sage ich als jemand, der aus Thüringen kommt, in Erfurt sind die Verbrennungsöfen von Auschwitz gebaut worden. Topf und Söhne ist das Markenzeichen ingenieurtechnischer Großleistung, um Menschen zu vernichten. Und wer dann mit Menschen wie Krah und anderen auf einmal meint, gemeinsame Sache machen zu können, das tut mir leid, da fehlt mir jedes Verständnis.
Darf ich da nur kurz?
Sie dürfen, ja.
Also man kann das für einen Fehler halten, das auch sagen, kann darüber wirklich nachdenken. Aber es macht schon was mit einem Menschen wie mir beispielsweise, wenn Sie im Deutschen Bundestag von einem jungen Abgeordneten der Grünen ins Gesicht gesagt bekommen, Sie sind ein Nazi. Es macht eine Menge, wenn bei mir zu Hause vor meiner Haustür Leute demonstrieren und mich zu einem Faschisten erklären, der ich 35... Was glauben Sie denn?
Nein, ich verstehe das. Aber der Fehler, den Sie und die CDU die ganze Zeit machen, ist, Sie hacken die ganze Zeit auf den Kritikern rum und Sie setzen sich nicht mit der Kritik auseinander.
Haben wir ja gerade gemacht, ne? Also,
naja, aber die CDU macht das nicht. Die verschickt Fragebögen an zivilgesellschaftliche Organisationen und fragt...
500 Fragen,
die sollen die mal schnell beantworten. Omas gegen rechts und
Sie hat eine kleine Anfrage im
Bundestag gestellt. Inwieweit sind Sie ein Anhängsel der Regierung, so nach dem Motto, das ist doch Quatsch. Ich meine, Michael Friedmann ist deswegen aus der CDU ausgetreten. Vielleicht sollte man das ernst nehmen. Und ich glaube übrigens, dass dieser Schritt noch lange nachwirkt. Also, ich glaube, die 40% und mehr in Ostdeutschland, die hängen auch mit dieser Abstimmung zusammen, weil die AfD sich da unten hingestellt hat. Ich war dabei, wo Stefan Brandner sagte, prima, das ist Copy-Paste unser Antrag gewesen. Toll, dass die Union den jetzt übernommen hat. Und morgen geht's weiter.
Darf ich nochmal sagen, also machen Sie so weiter und Sie werden feststellen, dass weder SPD noch Grüne jemals wieder reüssieren werden. Die Spaltung der Gesellschaft schreitet voran. Machen Sie so weiter.
Nee.
Meine Aufgabe besteht doch nicht darin, die Sozialdemokraten und Grünen hätten doch durch die Decke springen müssen, wenn das so
wäre. Ich glaube übrigens, eine Partei hat wirklich davon profitiert, und zwar die Linkspartei. Und Sie sagen, das ist sozusagen
gegen antifaschistische... Zählen Sie Linke, Grüne und SPD zusammen, dann haben wir eine Verschiebung in diesem Lager seit 2 Jahren.
Das sehe ich auch.
Es ist nicht mehr drum drauf gekommen. Das, was passiert ist, dass wir die AfD jetzt doppelt so stark gemacht haben wie 21.
Weil man ihr Framing, weil ihre Narrative und ihre Themen einfach übernommen hat.
Weil sie die ganze Zeit erklären, dass Union und Freie Demokraten im Prinzip auch schon faschistoide Parteien sind.
Das habe ich überhaupt nicht gesagt.
Was ist denn Ihre Vorstellung? Also wenn Sie sagen, ich möchte jetzt antreten und einer muss den Laden zusammenhalten, ich finde das total honorig, auch von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die hat ja bei der Europawahl reüssiert für die FDP, muss man sagen. Sie sind unterschiedliche Typen. Aber was ist denn dann Ihre Vorstellung, wie man wieder eine liberale Partei zurückführt in den Bundestag, mit welchen Werten. Denn nur das Thema Migration kann es nicht sein.
Ist ja nicht das einzige Thema,
ja, aber das, darum also, kreisen wir ja. Also eigentlich ist das Liberale also
Wir hätten lieber über die Wirtschaftswende gesprochen, statt über Migration. Das Thema haben wir ja nicht erfunden, das wollten wir ja nicht.
Dann hätten Sie es doch gemacht.
Gott, wenn die Mehrheit der Menschen das diskutiert, dann können Sie ja nicht sagen, das interessiert uns jetzt nicht, wir diskutieren ja über Klima oder so.
Ich wollte nur noch mal kurz auf das Beispiel Linkspartei. Die Linkspartei hat nämlich was gemacht und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel des Erfolges. Sie hat eben nicht gesagt, wir müssen jetzt uns in einem Überbietungswettbewerb hineinbegeben, wer schiebt härter ab, wer hält stärker fern, wer baut die größten Abschiebegefängnisse und so weiter. Sie hat sich auf Themen gesetzt, die Leute nämlich auch interessieren. Mehr Geld für die Infrastruktur, Umverteilung, bezahlbares Wohnen, bezahlbare Mieten, bezahlbares Leben. Und damit hat sie reüssiert. Sie hat nicht gesagt, wir brauchen weniger Migration. Im Gegenteil, Herr Ramelow hat sogar gesagt, wir brauchen mehr Geld. Aber sie hat auf lebensweltliche Themen gesetzt.
Genau, die Linke hat das große Glück, dass der Zeitgeist gerade in ihre Richtung geweht worden ist, weil sie nachdem Trump Präsident der Vereinigten Staaten wurde, mit einem latenten Anti-Amerikanismus, mit der Erklärung, wir wollen nicht von Oligarchen, von Milliardären regiert werden, wir wollen Milliardäre abschaffen, einfach eine Stimmungslage getroffen hat, die sie auch noch in sozialen Medien...
Frau Lehmer macht heute keine Gefangenen.
Mit einem Wunder, daran die in den sozialen Medien mit auch noch wunderbar illustrieren konnten. Das erklärt
auch... Entschuldigung, Herr Ramelow.
Falls Sie noch zur Kenntnis nehmen, dass ich überhaupt hier bin.
Ja, doch. Wieso? Sie reden doch gerade mit Herr Ramelow.
Weil ich mir jetzt das Wort genommen habe.
Nein.
Es wäre freundlich, ich würde jetzt gerne einfach mal versuchen zu erläutern, dass in Thüringen 38% flächendeckend AfD gewählt haben.
Ja, aber...
Ja, mit einer Ausnahme.
Herr Ramelow, bitte nicht...
mit einer Ausnahme.
Nicht beleidigt sein.
Nein,
wir führen hier gerade eine interessante Debatte.
Nein, verzeihen.
Und wenn Sie jetzt beleidigt werden...
Sie fangen
werden,
an, über meinen Kopf hier über die Linke zu reden, aber nicht mit mir. Entschuldigung, das finde ich komisch.
War ich gar nicht.
Also,
Ich habe nicht über die Linke geredet. Ich wollte eigentlich gerade zum Kern der Debatte zurück. Herr Lanz, darf ich
meinen Satz zu Ende führen?
Selbstverständlich.
Dankeschön.
Aber nicht sauer sein auf mich, Herr Ramelow. Ich habe Ihnen nichts getan.
Schauen Sie, ich habe überhaupt nicht gesagt, dass ich sauer bin. Ich würde nur gerne mitreden, wenn über die Linke geredet wird. Dafür bin ich eingeladen worden. Und ich würde jetzt gerne das Beispiel sagen. Mhm. Und da, Herr Kubicki, könnten Sie sich dann wirklich ein Beispiel nehmen. Weil ich habe niemanden nach dem Mund geredet in meinem Wahlkampf und habe mein Direktmandat geholt in einer Umgebung, in der alle anderen nur im Überbietungswettbewerb dabei waren. Und ich sage ausdrücklich, dass ich klar gemacht habe, dass ich an diesem Überbietungswettbewerb bei Migration nicht mitmache, weil es dem Land Thüringen schadet. Weil wir Migration brauchen. Wir brauchen geordnete Zuwanderung. Wir brauchen gezielte Zuwanderung. Wir brauchen ein ganz anderes Framing, damit umzugehen. Und als Ministerpräsident haben wir das in der Ministerpräsidentenkonferenz versucht, gemeinsam weiterzuentwickeln. Und dann, und das bleibt mein Vorwurf an Friedrich Merz, nimmt er das und zieht das raus aus dem, wo die Zuständigen miteinander dabei waren, die Veränderungsprozesse gemeinsam zu tragen und auch zu verantworten. Und ich gehe als Einzelkandidat in Erfurt in das Rennen und sage ganz deutlich, dieses Framing, der kriminelle Ausländer ist an allem schuld, mache ich nicht mit. Wir können gerne über Kriminalität reden, wir können gerne über Taten reden, aber ich bin nicht bereit, das ganze Thema Migration über kriminelle Taten des Geburtsortes zu definieren und dann über den Rest. Und da haben wir über Mieten. Die Menschen haben Mieterhöhungen gekriegt. In Berlin ist die Miete unbezahlbar geworden. In Weimar haben wir eine Situation, dass die Fernwärme für die Mieter eine Bedrohung darstellt. In Eisenach ist die Fernwärme durch die Decke gegangen. Darüber ist im Bundestagswahlkampf nicht geredet worden.
Aber okay, darf ich jetzt einmal?
Och, verzeihen Sie.
Ich dachte, Sie haben so eine gewisse Altersmilde.
Man sollte nur nicht über meinen Kopf über die Linke reden, wenn ich hier sitze.
Das ist doch in Ordnung, Frau Lehmann.
Frau Lehmann, ich rede mit Ihnen.
Okay, Sie wollen mich heute nicht verstehen, ist egal. Ich stelle die Frage trotzdem. Muss man nicht dennoch sagen, das, was Sie programmatisch im Angebot hatten, und ich habe damals ja mich mit dem Wahlprogramm auch intensiv beschäftigt, auch mit dem Ihrer Partei, das lag ja am Ende mit 3% wie Blei in den Regalen. Und das wurde dann plötzlich interessant, auch mit den gleichen Themen. Da standen dieselben Dinge drin, wie jetzt auch So, und dann haben Sie die Silberlocken-Geschichte gemacht. Ich bin Fan dieser Silberlocken-Geschichte und ausdrücklich mag ich in dem Zusammenhang auch Sie, weil Sie die einzige ernstzunehmende Silberlocke überhaupt sind in diesem Trio. Sie haben nämlich noch diese, gut, der Bartsch auch. Aber Gysi scheidet in Wahrheit, sag mal, frisürlich eigentlich aus, macht nichts. War eine schöne Geschichte. Ich mochte das. Und richtig nach oben ging es dann. Nicht durch Programmatik, sondern ging nach der März-Abstimmung mit der AfD. Da ging es plötzlich richtig nach oben. Das ist auch nicht verwerflich.
Und über Frau Reicheneck haben wir noch nicht gesprochen.
So, in dem Zusammenhang auch. Aber da ging es richtig nach oben.
Ja, wenn ich gefragt werden würde, würde ich natürlich sagen, die Rede von Frau Reicheneck am Mittwoch und am Freitag war eine großartige Rede. Ich habe dort zur Kenntnis genommen, wie stark unsere Vorsitzende ist, die auch Spitzenkandidatin war. Und ich kann sagen, lange Zeit sind wir immer gefragt worden, warum wir alten Säcke uns da rumtreiben, ob es nichts anderes mehr gäbe. Und auf einmal nimmt man zur Kenntnis, da ist eine junge, starke Frau und sie hat das Format. Und das sehe ich bei auch der Parteivorsitzenden Ines Schwertner. Das sehe ich in der Ruhe mit Jan van Aken. Wir haben ein anderes Team. Das ist eben nicht das Team Silberlocke. Da sind die Silberlocken eher die Understatement, die ihren Beitrag dort...
Ja, na klar, so war er auch angelegt. Aber wollen wir einmal diesen Moment, der, glaube ich, ein wichtiger Moment war, wollen wir da einmal kurz reinhören? Das war diese Rede im Bundestag und was dann danach passiert ist, darüber können wir jetzt vielleicht mal kurz sprechen.
Aller politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert. Das ist es, was sie tun. Und ich sage Ihnen, Sie haben die Mehrheit mit der AfD nicht in Kauf genommen. Das sind keine Zufallsmehrheiten. Sie haben diese Mehrheiten gesucht. Gemeinsam mit der FDP haben Sie diese Mehrheiten gezielt gesucht. Und das ist das verdammte Problem. Und Sie verstehen es bis jetzt noch nicht. Aber ich sage auch den Menschen da draußen, gebt nicht auf, sondern wehrt euch. Leistet Widerstand gegen den Faschismus in dem Land. Auf die Barrikaden!
Vielleicht erst, Herr Kubicki, wie fanden Sie das?
Ich fand das eine sehr authentische, emotionale Rede. Ich habe Sie ja anschließend noch gefragt, ob ihr klar ist, dass auf die Barrikaden eigentlich immer gegen die Regierung geht und nicht gegen die Opposition. Und hat sie mir dann geantwortet, das ist völlig egal, es geht gegen den Faschismus, auf die Barrikaden. Und dann war mir klar, das Ding geht viral.
Das war ein Jahr lang mein Credo. Ich kämpfe nicht gegen andere demokratische Parteien. Das habe ich auch bei Ihnen hier gesagt. Ausdrücklich auch nicht gegen das BSW. Ich kämpfe gegen die Normalisierung des Faschismus. Weil der macht mir viel größere Sorgen, ja, wie alles andere, was wir so in haben. Und die Art und Weise, wie sich jetzt auch die AfD als Fraktion gebildet hat, macht deutlich, dass der gesamte rechtsradikale Spektrumsbereich aufgesogen und verinnerlicht wird. Und die AfD versucht, alle anderen demokratischen Parteien vor sich herzutreiben.
Kollegen der FAZ, glaube ich, waren es sehr empfehlenswert, haben dieser Tage mal aufgelistet, wer die Leute sind, die da jetzt neu in den Bundestag einziehen. Und es ist sehr interessant, sich mal mit diesen Biografien zu beschäftigen, da einfach mal ganz neutral und ohne Schaum vom Mund einfach mal drüber zu lesen. Aber was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, weil wir vorhin dieses Thema hatten, wir waren ja auf einer etwas anderen Ebene, ist das, was wir da jetzt sehen, ist das sozusagen das Ende der klassischen Mitte, wie wir es in Deutschland so lange gesehen haben, die da jetzt wirklich sich langsam zerlegt und zerbröselt, wenn man sich anschaut. Auch aus der SPD kommt jetzt, das ist kein Automatismus, jetzt in diese Koalition zu gehen, da werden wir die Preise hochtreiben und so weiter. Und ich denke immer, doch, das ist ein Automatismus. Wenn der Automatismus jetzt nicht funktioniert, was machen wir denn dann?
Also, wählen wir neu.
Wie lange wählen wir den neu?
Sie haben vorhin einen anderen Gedanken angesprochen und da wollte ich nachhaken und das nochmal verstärken. Sie haben vorhin noch einen anderen Satz gesagt. Ist das, also Sie haben von dem Bonner Moment gesprochen, also der alten Bundesrepublik. Und ich sage mal, an diesem Montag, als ich nach 20 Jahren im Reichstag wieder betreten habe, gemeinsam mit Gysi und Bartsch, kommen wir in den Eingang im Reichstag rein und dort ist das Kondolenzbuch von Gerhard Baum. Und wir drei sind zuerst zum Kondolenzbuch und haben uns dort eingetragen. Weil für mich Gerhard Baum eine große liberale Figur, ein großes Vorbild in meinem Leben war. Und da
war mir klar, also wir stehen da gemeinsam und tragen unsere Kondolenz ein. Und ich merke für mich, es ist wirklich ein Abschied von der gedanklich alten Bundesrepublik, weil wir in 35 Jahren deutscher Einheit die Einheit immer noch nicht vollzogen haben. Und die Wahlkarte hat es dann gezeigt, wie radikal auseinander dieses Deutschland ist. Mhm. Und das Problem ist, wir haben darauf keine innerdeutsche emotionale Antwort, die uns gemeinsam trägt. Die Frage ist also nicht, ob wir die Mitte zerbröseln haben, weil die Mitte, die im Osten schon gar keine Chance mehr hat. Also bei mir Wahlkreise, die früher stabil CDU-Wahlkreise war. Das Eichsfeld war ein stabiles CDU-Territorium. Da hätte sich gar kein anderer blicken müssen. Da sind Menschen gewählt worden, die unbekannt sind, die einfach nur auf dieser blauen Welle im Moment dabei sind. Und für mich bleibt es dabei, dass ein Teil des Aufstiegs der AfD eine emotionale Wahrnehmung der Gestörtheit, das Störungsgefühl zur deutschen Einheit. Ich wiederhole das immer wieder. Die wirtschaftliche Einheit hat sich unglaublich gut entwickelt. Wir haben so viel Stärke entwickelt in dieser Bundesrepublik, dass wir die Probleme eigentlich gemeinsam angehen könnten. Und die emotionale Einheit ist total geschädigt.
War es in dem Zusammenhang, Frage an Sie und ganz offene Frage in die Runde, war es in dem Zusammenhang zum Beispiel ein Fehler, zu sagen, so apodiktisch, auch von Seiten der CDU, mit jemandem wie Ramelow arbeiten wir nicht zusammen.
Völlig. Total. Aber das, also, das ist kein Geheimnis. Also ich glaube, der Unvereinbarkeitsbeschluss, den die
also da findet sozusagen schon so eine erste harte Polarisierung statt.
Naja, zumal ja das BSW, mit dem man dann zusammengeht, die ehemalige Linke ist. Also das macht in sich keinen Sinn.
Und ich weiß, dass wir hier mal Linke wegen der Unvereinbarkeitsbeschluss begründet wurde.
Wegen Sarah
Wagenknecht. Die kommunistische Plattform und Sarah Wagenknecht.
Ja. Exakt.
Also da muss ich auch sagen, dass ich mir dann Popcorn geholt habe und gesagt habe, ich verstehe nur gar nichts mehr.
Ja, also auch Karin Prien oder mit wem man gesprochen hat, also auch die Liberaleren in der Partei haben das zwar verteidigt, aber haben es irgendwie also man konnte es nicht begründen, weil es inhaltlich keine Begründung mehr gab.
So, und dann manövrierst du dich langsam, aber sicher. Dann kommt so in diesem Wahlkampf noch mal so eine zweite harte Polarisierung gegen die Grünen.
Und gegen die FDP.
Richtig. Und wo man dann plötzlich das Gefühl hatte, und das habe ich als neu empfunden, und würde mich die Antwort von Herrn Kubicki interessieren, plötzlich war alles prinzipiell doof, weil es von den Grünen kam. Und Dinge waren prinzipiell doof, weil sie von der FDP kam. Prinzipiell. Also sozusagen nicht mehr Austausch von Argumenten, hart streiten um Argumente, sondern prinzipiell doof, weil es von jemandem kommt, den man kulturell einfach ablehnt.
Also,
und das ist neu, das ist ein neuer Sound.
Wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen wahrscheinlich und unterschiedliche Gefühle. Ich habe ja während der Corona-Krise mir schon massive Gedanken gemacht, mit welcher Brutalität gegen diejenigen, die sich nie impfen lassen wollten, vorgegangen worden ist. Paria der Gesellschaft gehören nicht mehr dazu, müssen ausgegrenzt werden, Berufsverbot hin und her. Das ist der Grund, warum ich mich gegen die allgemeine Impfpflicht gewandt habe. Als klar war, dass da kein Fremdschutz mehr entstehen kann, sondern nur Eigenschutz entstehen, dann gibt es keine rechtliche Begründung dafür, dass Menschen Fremdkörper in sich aufnehmen müssen. So, egal. Aber in der Phase ist was passiert in Deutschland. Wir haben 22 Millionen Menschen komplett ausgegrenzt, die bis heute damit noch nicht ganz fertig sind. Ich habe damals was zur Meinungsfreiheit geschrieben und dabei bleibe ich. Wenn mehr als 50% der Menschen in Deutschland das Gefühl haben, sie können ihre Meinung nicht mehr frei sagen, egal ob stimmt oder nicht, haben wir ein Demokratieproblem. Und das, was viele Menschen, da gibt es eine größere Sensibilität, glaube ich, in Deutschlands Osten als in Deutschlands Westen, empfunden haben, war eine Übergriffigkeit des Staates in ihr privates und persönliches Leben. Und wenn wir das nicht zurückschrauben, dann hat die AfD den Nährboden, sich von dieser Demokratie insgesamt abzuwenden. Und wenn jetzt Union und SPD nicht zusammenkommen, dann dokumentiert die politische Mitte damit, dass sie nicht handlungsfähig ist. Und das wird das größte Problem dann überhaupt. Dann hat die AfD,
das ist ja das, was ich gerade beschreibe.
Die AfD 28%.
Ja, das ist das, was ich gerade beschreibe. Also ausschließen, hart polarisieren, immer härter, bis du am Ende jetzt
Aber Herr Kubicki hat jetzt einen entscheidenden Punkt, wenn wir den Osten verstehen wollen, hat Herr Kubicki einen entscheidenden Punkt gesagt. Corona ist der Megatrigger.
Trigger gewesen, so ist es.
Und ich weiß noch, als ich zugestimmt habe der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum Schutz der vulnerablen Gruppen, das war die Begründung, und begründet wurde es wird eingebettet in die allgemeine Impfpflicht. Ich verstehe, warum Sie dann später anders argumentiert
haben. Wir hatten da noch Delta, da war noch klar.
Nein, ich weiß doch, der Ablauf ist so, wie Sie es beschreiben. Ich will nur sagen, aus diesem Grund finde ich es massiv einen schweren Schaden, dass wir keine Aufarbeitung, keine geordnete Aufarbeitung haben, bei dem wir als Ministerpräsidenten uns mit unserer Rolle hinterfragen lassen, uns auch einbringen müssen. Also da muss mit uns auch...
Der Bundestag hat das abgelehnt.
Ich
weiß.
Das
wäre ja eine liberale, sozusagen diese Debatte zu führen. Jetzt führen wir sie jetzt.
Ja, nicht nur Debatte.
Aber naja,
es muss systematisiert
werden. Die Bevormundung des Staates ist ja
ein
liberales Kernthema.
Ich habe einen bestimmten Grund, warum ich das so hart sage. Weil die Frage, ob wir 2 Jahre lang über eine Ministerpräsidentenkonferenz eine derartige Pandemieabwehr steuern, war ein schwerer Fehler. Da hätte ein Bundeskrisenstab eingesetzt werden müssen. Dem wäre ich gefolgt. Dann hätte ich die Anweisungen, die gegeben werden, auch umgesetzt. Aber wir hätten eine andere Form des Umsetzens gehabt. Und so waren wir als Politiker in der ersten Reihe. Wir waren es, die Demonstrationsverbote erlassen haben. Damit galt Meinungsfreiheit als eingeschränkt. Dann sind die Leute montags in ihre komischen Spaziergänge gegangen. Das hat man in Westdeutschland als komische Unterhaltung aus Ostdeutschland Folklore genommen.
Ja,
es war aber viel schlimmer. Ich habe mehrere besucht, weil ich auch ins Gespräch kommen wollte und gemerkt habe, wie da mittlerweile ein Cordon abgeschlossen wird von Hardcore-Leuten. Und das ist das Ganze, das kam, ploppte jetzt nochmal beim Bauernprotest nochmal auf, waren die gleichen Leute, die gleichen Akteure, die auf einmal dabei waren. Und dann hieß es Umsturz, dem Staat endlich zu zeigen, dass jetzt alles fertig ist. Und das ist das ganze Framing, das am Ende komplett auf die AfD eingezahlt hat.
So, und dann steht ja irgendwann die Frage, man sieht es an den wenigen Optionen, die jetzt noch bleiben. Also so manövriert man sich langsam, aber sicher in so eine Sackgasse rein, die dann ja, sagen wir, auch demokratietheoretisch dazu führt, Bürger wählen auch bei dieser Wahl konservative oder sogar rechte Politik und kriegen dann am Ende eine Mitte-Links-Regierung so als Ergebnis. Und das macht die dann sauer.
Das heißt ja dann nur, dass die Mitte-Links-Regierung dann immer noch die Mehrheit ist.
Also ja,
in der Konsequenz. Aber
ja,
ich finde ja, weil Sie sagen, geht die demokratische Mitte verloren. Die differenziert sich zumindest aus und wird, also es gibt mehr Parteien, es gibt mehr Partikularinteressen. Und ein Punkt ist vielleicht, dass wir ein bisschen darauf gepolt sind, das Trennende zu suchen und nicht so sehr das Gemeinsame. Eine Partei, die das total befördert, dieses, was trennt uns von denen, was trennt uns von denen da oben und von denen da unten und von denen, die hier geboren sind und von denen, die dazukommen, ist ja die AfD. Die ist ja sozusagen die Meisterin der Polarisierung. Wir gegen die. Und ich finde diesen Diskurs, wir gegen die, das dürfen die demokratischen Parteien so nicht mitmachen. Tun sie aber. Und das ist, glaube ich, der große Fehler. Also ja, man kann sich
doch... Wir sind ja auch alle gegen die AfD. Also es sind nicht so, dass die gegen uns sind, sondern wir sind ja auch alle gegen die AfD,
wenn
ich
das
richtig verstanden habe.
Ja, aber ich meine, Toleranz heißt ja nicht die Tolerierung der Intoleranz. Weil am Ende siegt dann die Intoleranz. Dann sind die Toleranten weg.
Ja,
also man muss schon klar sagen, wir wollen... Also man muss einander ertragen können. Das ist doch der gemeinsame Konsens. Aber eine Partei, die sagt, einen gewissen Teil dieser Gesellschaft wollen wir nicht ertragen, der muss remigriert werden, die können wir einfach nicht ertragen.
Gilt ja auch umgekehrt, ne? Herr Ramolo, würden Sie sagen, da ist sozusagen, weil vorhin Herr Kubicki sich einiges anhören musste, und Sie sagen auch von der anderen Seite, wenn man das dann so mitgekriegt hat, dieser Sound, man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, Herr Kubicki hat das gerade auch persönlich nochmal an seiner Geschichte festgemacht, hatte das Gefühl, Friedrich Merz ist direkt der Nachfolger von irgendeinem miesen Nationalsozialisten. War das im Ton zu schrill? War das etwas, wo man auch sagen muss, dass das geht so nicht, wenn wir miteinander im Gespräch bleiben wollen. Es ist doch klar, mit wem man es da zu tun hat. Auf jeden Fall nicht mit einem Nazi.
Bei Friedrich Merz?
Ja.
Ja, aber mit Nazis macht man nichts. Und deswegen
aber
kann
macht
ich
man
sagen,
dann aus ihm ein Nazi, ist die Frage.
Die Frage ist, ob man dort im Bundestag so reagiert, wie Heidi Reichenegg reagiert hat. Die jungen Leute haben genau das verstanden. Sie haben genau das verstanden. Und sie fühlen sich nicht mehr mitgenommen. Und sie fühlen sich... Entschuldigung, nochmal. Er geht in eine Abstimmung, die er nur gewinnen kann, wenn er die Stimmen der AfD einkalkuliert. Und da kann ich gut verstehen, dass Heidi, und da bin ich ihr dankbar, dass sie ihre Emotionalität gezeigt hat. Ob das meine Wortwahl gewesen wäre, spielt gar keine Rolle. Das war eine original, authentische Wortwahl, die genau richtig war.
Ist in Ordnung.
Nein, nein, die Antwort war richtig.
Wir haben vorhin über diese krasse Polarisierung gesprochen.
Herr Kubicki hat was anderes gesagt, dass er als Nazi bezeichnet wird. Oder ja, da kann ich sagen, auch. Ja, ich bin als Massenmörder bezeichnet worden. Bei mir vorm Haus haben Grabkerzen gestanden. Ich habe mehrfach die Demonstration bei uns vorm Haus gehabt. Das mussten die Kinder, die einfach bei uns im Haus wohnen, mussten das alles mit aushalten, dass dieses ganze Szenario sich da abgespielt hat. Ja, deswegen ist meine grundsätzliche Haltung, vor Privathäusern von Politikern sind aus meiner Perspektive Demonstrationen einfach tabu. Also die gehören vor die Parteizentrale, die gehören vor die Staatskanzlei, die gehören an die Orte vor dem Landtag, an die Orte, wo der Parlamentarismus stattfindet, aber sie gehören nicht vor die Privathäuser. Mhm. Wenn wir das zulassen, dass das immer weiter individualisiert und zugespitzt auf die einzelne Person wird.
Es gab ja auch bei den Demonstrationen, und da sagt die Union ja auch zu Recht, es wurden auch CDU Parteizentralen angegriffen und es gab also
in diesem wurde sie besetzt und der Vertreter der CDU hat gesagt, es ist nichts passiert außer der symbolischen Besetzung.
Aber insgesamt aber
ich zitiere
es sich
den
ja
CDU-Vertreter.
Ja, nein, aber insgesamt heizt es sich auf und zwar links
aber jetzt
wie rechts.
Geben Sie nicht denen, die spontan einfach sagen, wir machen das nicht mehr mit, die Verantwortung für das, was klug überlegt ein Politiker im Parlament macht. Also die Frage ist, ja, so Entschuldigung, dass ich einfach sage, Biedermann und die Brandstifter, zuzugucken, wie man jeden Tag die Benzinkanister auf den Dachboden bringt. Und dann noch, wenn es klingelt, sagt, ich habe aber auch noch die Streichhölzer. Also Entschuldigung, ich bin da, was die Frage angeht, nach Thüringen, nach der Abstimmung vor 5 Jahren in Thüringen, nachdem man 3-mal den Tabubruch auch in Thüringen praktiziert hat, mit den Stimmen der AfD.
Ja, ich bin
und zwar der
ja bei
FDP,
Ihnen. Ich will nur sagen,
CDU
die Demonstrationen,
und alle Versuche von
die da
mir,
auf den Straßen die, waren auch nicht nur friedliche Menschen, die demonstriert
ich will das
haben.
Gar nicht
also Friedrich Merz hätte die
keine
Demo auch nicht vor seiner Tür, haben wollen.
Ich habe es gerade gesagt, vor Privathäusern gehört sich das nicht. Das ist meine prinzipielle Grundhaltung. Und ich finde auch, wir müssen aufpassen, dass wir auch es gibt keine Selbstermächtigung, Menschen anzugreifen.
Ja, da bin ich sofort bei Ihnen. Und es gibt auch keinen logischen Sinn, bei diesen angeblichen Spontandemonstrationen gegen Hass und Hetze auf die Siegessäule einen Banner rauf und runter laufen zu lassen. Ganz Berlin hasst die CDU. Also, das ist schön intellektuell suboptimal. Aber noch einmal, Linke, Grüne und SPD haben zusammen 35%. Nicht mehr und nicht weniger. Und die spannende Frage ist, wenn wir weiter so, ich sag's in allem Ernst, und das macht mir Riesensorge, wenn wir weiter so machen in unserem Kampf gegen die AfD, werden die stärker und nicht schwächer. Ja. Das ist das Problem. Wir müssen vielleicht intelligenter werden im Umgang damit und nicht so brusk. Ich verstehe Ihre Position, Herr Ramelow, ich kann das gut nachvollziehen. Aber wir müssen eine Erklärung dafür finden, warum die seit 2021 sich verdoppelt haben. Und das hört nicht auf, glauben Sie mir das. Wenn wir jetzt in Berlin so weitermachen, wie es momentan aussieht, zwischen CDU und CSU und SPD, dass man Flöcke einschlägt, die man nur mit einem riesen Gesichtsverlust wieder wegräumen kann, dann haben wir ein wirkliches Demokratieproblem bei den nächsten Wahlen.
Kann deswegen haben wir gesagt, prinzipiell an dem Beispiel der Corona-Aufarbeitung. Ja. Hätten wir die Corona-Aufarbeitung systematisch gemacht, hätten wir auch deutlich gemacht, dass wir über Fehler reden, über Fehleinschätzungen, auch über Fehlbewertungen, auch über Erkenntnisse, wo du hinterher schlauer bist. Keiner von uns hätte sich einen Zacken aus der Krone gebrochen.
Ja, Sie rennen bei mir offene Türen.
Ja,
wir konnten das in der Koalition.
Und ich verstehe eine Bundesebene nicht, die das nicht macht. Und bei mir im Landtag haben sie gleich 2 Untersuchungsausschüsse. Einen hat das BSW mit Unterstützung der CDU gemacht. Einen hat die AfD gemacht. Jetzt haben sie sich noch darauf verständigt, wie aus dem ein Untersuchungsausschuss wird, damit es nicht noch blamabler wird für die Öffentlichkeit. Und wir haben vorgelegt eine Enquete-Kommission. Enquete-Kommission heißt Aufarbeitung. Und ich bin dafür, aufzuarbeiten, systematisch, damit, falls wir wieder in so eine Situation kommen, wir ein besseres Handwerkszeug haben, bei dem wir gelassener damit umgehen.
Herr Ramelow,
aber auch denen, die Kritiker sind, entgegenkommen und sagen, wir wollen über eure Kritik reden.
Mich würde der Blick nach vorne jetzt noch mal interessieren.
Das ist nach vorne. Wenn Sie den nicht gehen, dann werden Sie
mir einmal die Frage stellen, Herr Ramelow.
Ja, aber das ist der Topos, der diese Landkarte so blau gemacht hat.
Ist schon klar geworden. Ich wollte auf etwas anderes hinaus. Es gibt einen neuen Bundestag und es wird dort eine Sperrminorität geben. Das ist ein zentraler Begriff. Ja,
Sperriger Begriff.
Bitte, ein sperriger Begriff, aber diese Sperrminorität besteht in dem Fall. Da können wir das einmal erklären, worauf das hinauslaufen kann.
Sozialdemokraten, Grüne und CDU, CSU haben keine 2 Drittel mehr im Parlament.
So, die man aber braucht, wenn
die
wir...
Die brauchen sie für Verfassungsrichter, die brauchen sie für Grundgesetzänderungen, für Sondervermögen.
Änderung der Schuldenbremse. Ja. Und selbst wenn man sagt Sondervermögen für die Bundeswehr, sagt, wir lösen das quasi raus
sie
aus der
brauchen, sie
auch
das,
dafür
sie
brauchen
das,
sie...
Sie brauchen das auch für die Wahl von Verfassungsrichtern.
So, zum Beispiel. Ja? So, also... Und da haben wir jetzt plötzlich die interessante Situation, dass Linkspartei und AfD gemeinsam, Herr Ramelow, haben diese Sperrminorität. Ja. Sondervermögen Bundeswehr.
Wir sind uns darüber
AfD dagegen.
Verzeihen Sie, wir sind uns darüber im Klaren, wenn ich das selber beantworten kann. Wir sind uns darüber im Klaren. Ja, weil ich musste einfach sagen, es ist meine letzte Rede vor 20 Jahren im Deutschen Bundestag. Meine letzte Rede im Deutschen Bundestag endet mit dem Hinweis, Sie werden gleich die Hand heben und Sie werden sich verfluchen dafür, dass Sie heute die Hand heben. Zu einer Schuldenbremse, die völlig ungewollt ist, obwohl das Parlament eine Föderalismuskommission hatte, die von Herrn Struck und von Herrn Oettinger sehr gut geführt worden ist, in dem es sehr gute Ergebnisse gegeben hat. Und dann kam Horst Seehofer in die letzte Sitzung und hat die schwarze Null erpresst. Und zwar die Länder noch viel stärker
reguliert, als
den Bund. Reguliert ja. Wie der Bund selber. Und deswegen sage ich, es ist mir eine große Ehre, mir klar zu sein, dass die Zweidrittelmehrheit nur zustande kommt, wenn man mit uns ernsthaft in Gespräche kommt. Und dann hätte ich zwei Themen, die da im Moment zu besprechen sind. Das ist einmal die Investitionslenkung, also kein Geld ausgeben für konsumtive Sachen, also kein Geld zum Fenster rauswerfen, sondern Investitionslenkung über die Öffnung der Schuldenbremse.
Dafür wären Sie bereit?
Darüber möchten wir reden. Mhm. Und die zweite Geschichte ist eindeutig und ganz klar, die Aufhebung des Kooperationsverbotes, denn es schadet unserem Land, dass wir 16 Bildungssysteme haben und keine gemeinsame Klammer. Dass die Südstaaten vor 20 Jahren das Kooperationsverbot durchgesetzt haben, dass Bundesgeld für Landesbildung nicht eingesetzt werden kann, schadet unserem Land. Und okay. Wenn man das Land modernisieren will, brauchen wir eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung. Und wenn es ernsthafte Gespräche dazu gibt, dann sind wir bestimmt bereit, uns ernsthaft auf Gespräche einzulassen.
Sie erinnern sich an die Frage, Herr
Ramelow. Das setzt aber voraus, dass die CDU mal über sich nachdenken muss, mit wem sie dann reden will.
Aber das war nicht meine Frage. Geht um äußere Sicherheit gerade?
Sie haben mich nach der Schuldenbremse und der Zweidrittelmehrheit gefragt. Und jetzt wollen Sie mir jetzt die Bundeswehrgeschichte unterjubeln. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil Frau Wagenknecht verbreitet überall schon, dass durch ein Interview, das ich dem Spiegel gegeben hätte, ich behauptet hätte, dass damit die Ermächtigungsgesetze für die Militarisierung ausgelöst werden würden. Und ich habe keine Lust auf diese seltsamen Debatten.
Das Problem, was entsteht, Herr Kollege Ramelow, ist, dass wenn Sie das Sondervermögen Bundeswehr, das ist ja die, wenn ich das richtig sehe, momentan weit verbreitetste Planung, Sondervermögen Bundeswehr, auch wenn wir nur mit Zweidrittelmehrheit beschließen können, also die Leistung für die Bundeswehr auf 200 Milliarden Euro anheben statt auf 100 Milliarden Euro, es folgende Möglichkeit gibt. Sie stimmen zu, dann haben Sie die Mehrheit dafür, oder Sie stimmen nicht zu, dann gibt es eine Mehrheit nur mit der AfD.
Verzeihen Sie, Herr Kubicki, genau so werden wir nicht rangehen, weil genau das setzt ja voraus, dass wir überhaupt nicht reden. Wenn das so gemacht wird, wie Herr Merz es gemacht hat bei der Abstimmung, dass man allen im Parlament es vorknallt und sagt, ich nehme aber in Kauf, mit der AfD das zu machen, dann möge da eher mit der SPD damit klarkommen. Ich habe eben gerade gesagt...
Was heißt das denn, Herr Ramelow, übersetzt?
Verzeihen Sie, ich habe doch klar gesagt...
Dann stimmen Sie nicht zu, heißt das übersetzt.
Hören Sie nicht zu oder wollen Sie mir etwas in den Mund legen?
Nein,
ich habe gesagt,
buchstabiere das nur noch einmal aus, genau zugehört.
Die Verfassungsänderung sollte man unter Demokraten vielleicht miteinander bereden.
Ja.
Und das setzt Gespräche voraus.
Ja.
Und diese Gespräche scheitern im Moment am Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU. Und wenn Sie mich jetzt nur nach der Bundeswehr fragen, sagen Sie ja oder nein, dann unterstellen Sie genau, dass man wieder die Abstimmung der AfD vorwegnimmt und damit uns erpressen will. Und diese Form schadet der Demokratie. Entweder reden wir darüber, und da bleibe ich ganz hart. In der Föderalismuskommission haben wir gute Vorschläge gehabt. Die sind damals von Horst Seehofer zerstört worden.
Okay.
Und dann hat das Parlament durch die Erpressung der CSU... Ja,
ich habe Sie schon verstanden. Sie,
das sind aber auch rote Linien, die Sie hier aufzeigen.
Genau,
also ehrlich gesagt
viele.
Glauben Sie, dass man als Demokrat gewählt ist,
um für das Volk Entscheidungen zu treffen und nicht rote
aber
Linien?
Aber dann könnte jetzt auch die SPD
ohne,
sagen...
Dass man miteinander redet. Verzeihen Sie, ohne dass man miteinander redet.
Ja, aber
einfach hier zugespitzt gefragt zu werden, sind Sie für 200 Milliarden für die Bundeswehr, ja oder nein?
Könnte ich Sie fragen, sind Sie für 200 Milliarden für die Eisenbahn, das Schienennetz ausbauen, ja oder
aber
nein?
Aber es hat doch noch gar niemand nicht mit Ihnen geredet. Nee. Ich meine, ich weiß gar nicht, über was Sie sich aufregen.
Ich rede vor allem die ganze Zeit mit Ihnen. Ich stelle Ihnen einfach
Sie
nur eine Frage.
Sie sind aber nicht die CDU.
Nein,
Sie
aber,
haben keinen Unvereinbarkeitsbeschluss.
Die CDU wird jetzt erstmal versuchen, eine Mehrheit zu bilden.
Und, Regierung. Also,
genau. Haben wir gar keine. Und ehrlich gesagt ist ja das Argument, also SPD, die müssen ja dann auch. Also wenn die SPD sich mit der Union nicht einigen
aber
wird,
Sie merken
wird es
schon,
keine
dass
Regierung
ich nicht
geben.
SPD bin.
Das ist mir klar.
Nur um es gesagt zu haben.
Nein, ich habe gesagt, mir doch die Frage,
vor 20 Jahren ist das meine letzte Rede. Auf diese letzte Rede Herr werde ich zurückkommen. Und dann werden wir darüber reden, wenn die Verfassung geändert werden soll. Bin ich gerne bereit, über eine Verfassungsänderung zu reden, die zur Investitionsstärkung, zur dringenden Investitionsstärkung
Herr Ramelow, noch mal ganz kurz die Frage.
Über die Frage innere Sicherheit
äußere
oder
Sicherheit. Genau, das ist mein
das
Thema.
Das ist Ihre rote Linie und Sie sitzen ja doch
das
jetzt
Einzige,
hier mit 8%
was Sie zeigen, sind
und
Verteidigungsausgaben,
sagen, also an mir
um von mir zu hören,
vorbei.
Sind Sie für 200 Milliarden oder nicht? Das ist mir zu blöd. Also,
Herr
wenn Herr Ramelow, es keine Verfassungsdebatte gibt.
Das ist doch keine triviale Frage, Herr Ramelow. Also Sie können doch darauf antworten und sagen, okay, wenn die mit uns, und ich merke, das trifft Sie offenbar hart.
Ja, natürlich. Weil ich das undemokratisch finde,
ja,
dass ich mich rechtfertigen
Herr
Ramelow, soll.
Aber ich habe diesen Unvereinbarkeitsbeschluss
ohne,
nicht gemacht.
Ohne dass mit uns einer redet. Die CDU lehnt Gespräche mit meiner Partei ab. Daran bin ich in Thüringen gescheitert, vor 5 Jahren. Sie haben hier mehrere Sendungen gehabt, wo Mike Moring hier gesessen hat. Sie haben ihn mehrfach gefragt, ob er willens sei, mit mir zusammen eine Regierung zu bilden.
Richtig.
Ja, und woran ist es gescheitert? Und jetzt fragen Sie mich, ob ich einfach irgendwas zustimme, ohne dass
okay,
die CDU mal über sich nachdenkt.
Herr Thüringen redet mit Ihnen. Ich weiß gar nicht, also das stimmt. Es
wer
gibt den
redet mit uns?
Naja.
Wer redet mit uns?
Mario Vogt, neuer Ministerpräsident, Ihr Nachfolger.
Ich rede mit ihm.
Ja,
ich
so,
habe ihn auch
das,
gewählt.
Ja, hat er recht.
Aber
er
führt keine Koalition mit
recht.
Uns. Aber hat
ja,
es auch abgelehnt.
Genau. Aber
er hat
Ramelow.
Es abgelehnt, mit uns überhaupt in Gespräche einzutreten.
Herr Ramelow.
Er hat es abgelehnt, mit uns demokratische Grundlinien
wow.
gemeinsam herzustellen.
Okay.
Herr
Ramelow, darf ich mal ganz kurz.
Und dann sagt er mir in jedem Gespräch, solange der Unvereinbarkeitsbeschluss gilt, solange gibt es keine Gespräche mit der Linken. Dann sage ich, guten Nacht.
Herr Ramelow, darf ich noch mal ganz kurz. Also das ist wirklich interessant und deswegen finde ich diese Sendung heute auch so spannend, weil man merkt, wie viel persönliche Befindlichkeit dann da doch auch im Spiel ist. Sie waren vorhin sehr getroffen von Frau Lehmann. Sie sind jetzt gerade richtig getroffen. Da kommt dieses alte Trauma hoch. Sie sind richtig verletzt wegen dieses Unvereinbarkeitsbeschlusses. Ist eigentlich alles Geschichte, eigentlich
Herr
Kubicki alles.
Hat die ganze Zeit. Er hat mehrfach einfach vom antifaschistischen Schutzwall geredet. Das ist so diese alte Bundesrepublik Deutschland.
Das
meine ich
gar nicht böse.
Ja, aber die bin ich so gewöhnt. Das war mein Freund Volker Bouffier, hat früher immer zu mir gesagt, geh doch rüber, Kommunist. Und
weil
dann
Sie,
war die
Sie
Grenze offen.
Aus der Gewerkschaftsbewegung. Ne?
Ja, und wir waren ja zusammen, wir waren zusammen bei Karstadt und wir kannten uns lange Zeit.
Aber das hat Sie verletzt.
Natürlich, wenn Sie immer, Sie sagen einen klugen Satz in Deutschland und dann werden Sie abgestempelt als Kommunist. Und dann werden sie in die Schublade gepackt und dann läuft der ganze antikommunistische
Wahnsinn.
Ganze Kram durch. Na, verzeihen Sie, ich bin 30 Jahre vom Verfassungsschutz belästigt worden. Ich brauchte Karlsruhe, damit Karlsruhe das stoppt. Und Karlsruhe hat festgestellt, dass alle Maßnahmen, die der Verfassungsschutz von einem Herrn Hans-Georg Maaßen im Übrigen, der war derjenige, der dann das die
Maßnahmen...
Es gibt Maßnahmen,
da einige ironische Pointen in der ganzen Geschichte.
Und
aber
ich habe geklagt, ich bin froh, in einem Rechtsstaat zu leben, indem man klagen kann, das ist auch der Unterschied zu totalitären Staaten. Deswegen bin ich auch froh, in diesem Staat zu leben. Deswegen kämpfe ich auch mit Leidenschaft für diesen Rechtsstaat.
Okay. Darf ich noch mal fragen, Herr Ramelow? Wenn die CDU nicht bereit ist, über diesen Unvereinbarkeitsbeschluss zu sprechen und ihn auch quasi aufzuheben, dann würden Sie sagen, werden Sie nicht zustimmen einem Sondervermögen? Bundeswehr, Stichwort äußere Sicherheit, Stichwort, wenn die Amerikaner uns nicht mehr zur Seite stehen, wer schützt eigentlich Europa? Sie würden sagen, das machen Sie
wer
davon.
Wer schützt denn im Moment Europa? Die Türkei?
Nee, nicht ablenken, Herr
Ramelow. Verzeihen Sie, nein,
nicht
ich
ablenken.
Lenke
Herr
Ramelow,
nicht ab. Bitte.
Sie reden
ich
von einem
bitte,
Bündnis.
Bitte, Herr Ramelow, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich habe eine ganz...
Sie wollen die Debatte, die mit der NATO verbunden ist, nicht führen. Das ist mein Problem.
Nein, ich will gar keine NATO-Debatte gerade führen.
Die Bundeswehr als Landverteidigungsarmee.
Nee.
Ja, jetzt sagen Sie, nee. Woher wissen Sie meine Antwort schon?
Nee, Sie unterstellen mir, was ich angeblich will. Sie sitzen nicht in meinem Kopf. Da wohne ich immer noch selber.
Das ist jetzt kurios.
Das ist gar nicht
eine
kurios.
Eine Landverteidigungsarmee,
die unser
Land
wissen,
verteidigt, ist eine andere Bundeswehr.
Ich will etwas anderes wissen, Herr Ramelow, und das wissen Sie doch auch ganz genau.
Das weiß ich nicht. Ich sitze ja nicht in Ihrem Kopf, haben Sie ja gerade gesagt.
Ja, das ist ja auch gut so. Das wollen Sie gar nicht. Aber die Frage ist schlicht und ergreifend, bitte. Ganz ruhig. Ja,
was denn jetzt?
Ganz ruhig. Denken Sie an Ihren Blutdruck. Wir so mögen uns auch. Ich schätze Sie über alle Maßen. Alles gut. Aber
ich freue mich schon
lasse
auf
Sie nicht Kitzner raus her. Aus dieser Sendung. Genau. Wenn Sie mir nicht bitte diese Frage beantworten. Wir haben über Spermiorität gesprochen. Über die Frage gesprochen, welche Situation eintreten könnte. Wir haben darüber gesprochen, wie groß die Nervosität auch mittlerweile. Da sitzen die zwei Kolleginnen aus den Parlamentsredaktionen. Auch in der CDU ist. Die Frage, werden wir das nötige Geld überhaupt haben, die Bewegungsfreiheit, die wir brauchen, die Beinfreiheit, um die Dinge umzusetzen, um die es jetzt geht. Und dazu gehört unter anderem ein Sondervermögen Bundeswehr, weil gerade große sicherheitspolitische, außenpolitische Fragen im Raum stehen. Und die Frage ist, wenn die AfD dagegen stimmt, weil die ihre russlandfreundliche Position haben und sie auch dagegen stimmen, dann wird es dieses Sondervermögen Bundeswehr nicht geben. Würden Sie dann...
Wofür soll das Sondervermögen Bundeswehr sein?
Nee, ganz kurz.
Nee, wofür soll das sein?
Für Aufrüstung.
Ja, für was?
Bundeswehr.
Für was?
Waffen.
Wehrtüchtigkeit. Verzeihen Sie, wir sind Teil der NATO.
Schließen Sie aus, Herr Ramelow, dann darf ich dann...
Nein, Sie wollen von mir gar keine Antwort. Sie wollen mich vorführen und da habe ich keine Lust drauf.
Nein, nein.
Wir sind Teil der NATO. Und
wir sind
ein Teil...
Nein, nein. Ich will Sie nicht vorführen, Herr Ramelow. Da draußen sitzen Leute und die würden gerne wissen, wo die Linkspartei...
Wofür sollen die 200 steht? Milliarden genommen werden? Für was? Für welche Fähigkeit? Wir sind Teil einer Interventionsarmee. Wir sind Teil der NATO-Verbände. Wir sind nicht frei zu handeln.
Die NATO
verzeihen
gibt
Sie.
Es möglicherweise
Aber
bald
von Donald
so gar
Trump
nicht mehr.
Haben Sie schon gehört, oder? In den letzten Wochen.
Sie müssen mir nicht Donald Trump erläutern. Wirklich nicht. Donald Trump hat gesagt, Grönland ist amerikanisch. Genau. Und das bedeutet NATO-Fall. Er ist gefragt worden von Journalisten in Amerika, ob er militärische Mittel ausschließt. Und er hat gesagt, er schließt sie nicht aus. Das ist für mich der Punkt, mal in unser Grundgesetz zu gucken. Artikel 24, da steht drin, dass wir nur in einem Freiheits- und Verteidigungsbündnis sein dürfen. Und nicht ein, dass uns Amerika zwingt, gegen Dänemark in einen Kriegszustand zu gehen.
Herr Ramelow, Sie kriegen gleich Lakritz. Aber nochmal die Frage, schließen Sie aus... gemeinsam mit der AfD gegen ein Sondervermögen zu stimmen.
Ich habe dazu gar keine Meinung, weil ich gar nicht weiß, wofür die 200 Milliarden genommen werden sollen. Und Sie geben keine Antwort. Ich habe keine Lust auf eine fiktive Frage, eine fiktive Antwort zu geben.
Keine fiktive Frage.
Doch, Sie geben ja keine Antwort. Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, in den Bündnisstrukturen, in denen wir drin sind, zwingt uns Donald Trump.
Nochmal.
Donald Trump zwingt uns in einen Krieg gegen Dänemark, weil er sagt,
Lautstärke ist kein Argument. Ich würde gerne wissen, schließen Sie überhaupt aus, mit der AfD gemeinsam diese Sperrminorität zu ziehen?
Nochmal, ich habe allen demokratischen Parteien immer vorgeschlagen, dass wir wechselseitig eine Vereinbarung schließen, dass keine Partei Anträge durchsetzt, die sie nur mit der AfD durchsetzen kann. Diesen Satz wiederhole ich gerne. Und wenn die CDU bereit ist, mit
Verhindern.
Es geht um generell die Frage, wie wir miteinander umgehen als Demokraten.
Okay.
Entweder nimmt man uns als Demokraten, dann muss man auch ernsthaft mit uns reden. Und da muss man zuallererst darüber reden, ob wir prinzipiell immer darauf verzichten. Und nicht sowas machen, wie es Herr Merz letzte Woche gemacht hat.
Dann haben Sie immer den Joker in der Hand, ne? Weil dann muss man auf Sie eingehen, ansonsten...
Nein, beide Parteien... Müssen
stimmt doch gar nicht. Alle verzichten, Herr Kubicki, alle.
Ja.
Das heißt, ich verzichte in dem Moment, wo ich Opposition bin, und die Regierung verzichtet in dem Moment, wo sie Regierung ist. Und wir schaffen ein Format, wie wir diese Dinge vorher bereden.
Okay.
Weil wir müssen, Sie haben recht, wir müssen Verfassungsrichter wählen. Wir haben in Thüringen keinen Richterwahlausschuss. Wir haben keinen Staatsanwaltswahlausschuss. Wir können keine Richter und keine Staatsanwälte berufen.
Ich sehe das Problem, dass wir mit dieser Form tatsächlich die Menschen nicht begeistern in diesem
Land. Ja, es ist
aber Sie, Herr Kubicki.
Ich fand es dennoch bemerkenswert.
Verzeihen Sie.
Ich muss leider...
dass ich 8,8% habe.
Also ich bin froh, dass ich Heidi Reich in der Kleidung und ich finde ihre Rede war großartig.
Wir sind am Ende der Sendung, wurde sehr, sehr emotional. Alte Traumata, habe ich hier gerade gemerkt, müssen bewältigt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob der Verzehr von Lakritz dabei hilft, sie zu überwinden. Aber wir werden es jetzt gleich versuchen.
Ach, das Ende vom Kalten Krieg
auf jeden
im Kopf
Fall
wäre mal hilfreich.
Sie wollen, ja, okay. Die Antwort habe ich heute nicht bekommen. Das wird noch spannend. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.